Einmal kurz Hände schütteln und Kopf schütteln.
Wolltest du eben noch ganz kurz was, oder?
Fischers Fritz fischt frische Fische. So, okay.
Okay.
Dies ist eine Vorlesung.
Willkommen zur Folge 671 des Vorlesungspodcasts.
Ein herzliches Guten Moin. Das würde keiner so sagen, der von dort stammt.
Ein herzliches Guten Moin.
Guten Moin.
Unser Thema heute sind die Grundlagen der digitalen Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften.
Mit dem Unterthema Urheberrecht und Datenschutz, Nutzungsrecht.
Nee,
Daten als Rechtsgüter, danke, weiß Bescheid. Aber ganz kurz, bevor wir da einsteigen, erkläre ich vielleicht nochmal, was wir hier tun. Wir sind Julian und
Daniel.
Wir sind zwei semi-intelligente Menschen, die sich in irgendwelche Vorlesungen an ihrer Universität reinsetzen, Sachen, die wir nicht studieren. Und dann holen wir uns einen Gast dazu, der das tatsächlich studiert, und bequatschen mit dem unsere Erlebnisse, unsere Vorurteile, was wir darüber gedacht haben und alles, was noch so dranhängt.
Vor allen Dingen, was wir nicht drüber gedacht haben.
Und um über diesen wunderbaren Masterstudiengang Grundlagen digitaler Methodik in den Geist- und Kulturwissenschaften,
Daten als Rechtsgüter, Urheberrecht und Datenschutz.
Sehr gut. Um darüber qualifiziert reden zu können, haben wir uns heute die gute Imelda eingeladen.
Hallo.
Hey Imelda.
Okay, jetzt haben wir schon, wer bist du eigentlich?
Imelda,
okay.
Ja, genau.
Wie heißt du?
Ich heiße Imelda.
Ah, okay.
Und ich bin 26 Jahre alt und ich bin jetzt im fortgeschrittenen Semester des Masterstudiengangs Digitale Methodik der Geistes- und Kulturwissenschaften.
Jetzt haben wir es alle mal gesagt, finde ich ganz geil. Es ist halt wirklich krass, wenn der Name des Studiengangs schon so klingt, als wäre es Teil deiner Arbeit. Das finde ich sehr gut. Ja, cool. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz dazu, wobei der Daniel macht das ja gleich. Die Vorlesung, die wir heute besucht haben, die ist nicht regulär von dir, richtig?
Nee, die ist am Anfang des Studiums im Wintersemester und dann schreibt man eine Klausur und dann kann man sich vielleicht nach Lust und Laune in einem Jahr nochmal reinsetzen. Aber die ist immer nur jährlich im Wintersemester.
Alles klar.
Vielen Dank für die Info. Das muss man machen, weil wir sind ja transparent.
Was man auch machen muss, ist nicht klausurrelevante Einstiegsfragen stellen. Weil jeder weiß, der nicht klausurrelevante Part ist eigentlich der interessante Part. Und deswegen hat der Daniel uns eine wunderbare Frage vorbereitet.
Und ich muss sagen, bei der Frage, ich wurde schon so leicht gescholten, dass das ja Werbung ist, aber es hat mich halt trotzdem tief bewegt, weil wir hatten halt vor diesem Podcast am Tag davor halt eine richtig coole Veranstaltung und da ging es um studentische Hochschulpolitik und deswegen wollte ich euch fragen, warum wählt ihr eigentlich?
Das finde ich jetzt grundsätzlich ja schon mal interessant, dass du voraussetzt, dass wir wählen. Müsstest du nicht erstmal fragen, ob wir wählen?
Nein, also ich unterstelle euch das als Masterstudierende, beziehungsweise schon fertig im Leben Stehende, dass ihr das gemacht habt. Sonst würde ich euch verachten.
Ah.
Für die Zukunft? Das war jetzt die Musterschülerantwort. Die
diplomatische Antwort auf jeden Fall. Ja, ich muss aber tatsächlich vielleicht mal die Einschränkung machen, wenn wir darüber reden, ob es um Hochschulpolitik geht, muss ich tatsächlich zugeben, dass ich noch nie an der Hochschulwahl teilgenommen habe.
Ich verachte dich ab jetzt.
Ich dachte mir das schon. Mir ist tatsächlich erst jetzt im Nachhinein auch durch Campus Mainz und auch durch dich primär klar geworden, wie wichtig das ist und was das bedeutet. Es ist halt komplett an mir vorbeigegangen.
Es grenzt schon an eine aktive Verweigerung, wenn man diese riesen Wahluhren
nicht
sieht.
Ich habe nicht gewusst, dass die Wahlen sind, aber ich habe nicht gewusst, was mir das als Student bringt. Deswegen fände ich es cool, wenn du vielleicht nochmal einen ganz, 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 ganz kurzen Abriss gibst, warum mich das interessieren sollte.
Okay, warum solltet ihr wählen? Auch an der Uni. Es ist verdammt viel Geld im Spiel. Es ist euer Geld, sozusagen eure Steuern. Und man will ja wissen, wo seine Steuern hinfließen. Und sozusagen der AStA finanziert ja zum Beispiel euer Semesterticket, Wohnheime, das Essen. Und dieses Geld, also gerade nur der Aspekt Geld ist halt schon wichtig, dass man weiß, wo es hinfließt, dass man darauf einen Einfluss hat, welche Parteien da an der Macht sind und wie das dann in den zukünftigen Semestern und Jahren verteilt wird. Und das ist schon wichtig. Allein dieser eine Aspekt.
Ja, cool. Finde ich gut. Also normalerweise wähle ich, weil mir das wichtig ist, genau politisch eben auch teilzuhaben. Ne? Und das ist tatsächlich, ich kann nicht wirklich erklären, warum ich es im Hochschulfall nicht gemacht habe. Das ist dumm, ich weiß es. Tut mir auch leid. Bitte verachte mich nicht.
Und allein, ich erinnere nur mal noch einen anderen Aspekt, was die 68er damals gekämpft haben, damit wir heute studentische Selbstbestimmung haben. Die da richtig hier protestiert haben, die richtig niedergeknüppelt wurden damals. Und zum Beispiel Bayern hat es bis heute nicht. Und da sieht man mal, wie schlimm da zum Teil mit Studierenden an den Unis umgegangen wird. Genau, und wir halt im Rest von Deutschland, dem hellen Deutschland, gibt es halt eine studentische Selbstverwaltung. Und das ist gut so, weil die uns vertreten und für uns kämpfen und auch eine gewisse Macht haben an der Uni.
Okay. It's the eye of the tiger, it's the fall of
my heart. Außerdem kriegt man Bonbons, glaube ich, wenn man wählt, oder? Kriegt man Bonbons?
Ja, man kriegt Süßigkeiten. Also die versuchen wirklich alles.
Du gibst mir hier so lasche Gründe. Und du hättest auch einfach sagen können, man kriegt Bonbons, dann geht doch alle hin. Das ist doch okay.
Ah, okay, hätte ich auch sagen können.
Schaff ein Incentive.
Guck mal, haben wir schon drei Gründe.
Nice.
Der Hansa Fachbuchverlag hat uns wieder was Schönes mitgebracht.
Und zwar habt ihr diesmal wieder die Chance, ein großartiges Buch zu gewinnen. Und der Daniel darf jetzt mal raten, wie dieses Buch heißt. Daniel, ich brauche von dir den Namen einer Schlange und eine Zahl zwischen 1 und 10.
Anaconda 4.
Fast richtig. Es ist Python 3. Einsteigen und durchstarten. Es geht nicht um Schlangen, cool, sondern es geht um Programmieren. Geschrieben von Heiko Kallister. Bietet das Buch Anfängern und Umsteigern eben einen guten Einstieg in die Programmierung mit Python 3.
Python. Richtig. Ich arbeite auch mit Python. Ist ein cooles Programm.
Alles, was ihr machen müsst, um das Buch zu gewinnen, ist, kommentiert uns eure Lieblingsschlangenart unter eins unserer Social-Media-Postings.
Ah, okay.
Ihr habt nicht mehr Chancen, wenn ihr Python sagt. Ich verspreche es.
Kann auch Anaconda sein.
Kann auch Cobra sein.
Wie heißt diese deutsche Schlange?
Blindschleiche?
Blindschleiche, die meinte ich.
Also, kommentiert fleißig und gewinnt ein wunderbares Buch.
Vielen Dank an unseren Sponsor, den Hansa Fachbuchverlag. Zusammengesammelt. Okay, gehen wir weiter, direkt in die Vorlesung. Und da ist das traditionell mein Punkt. Irgendwie habe ich den geerbt, keine Ahnung. Aber ich rede über die Basics, die Jugustine Basics.
Den habe ich dir so zugeschustert.
Also, Veranstaltungsart war eine Vorlesung, aber wir waren in einem kleinen Seminarraum, weil wir waren in einem kleinen, also wir waren in einem Masterstudiengang,
relativ klein,
wo nicht so viele, ja, der Raum war nicht klein, aber ich will sagen, der Masterstudiengang ist klein. Wie viele Leute seid ihr?
Ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir 16, danach waren es vielleicht mal 21 so, ja, quasi pro Start, pro Generation. Und dieses Jahr, ich glaube, wir sind mehr geworden, vielleicht 24 oder so.
Ich habe nachgezählt, ich komme gleich dazu.
Okay, aber auf jeden Fall, genau, also es sind so wenige Studierende, dass man in einen Seminarraum gehen kann, um eine Vorlesung zu halten.
Ja.
Das ist schon mal der erste Punkt. Die Unterrichtssprache war Deutsch.
Das kann ich so bestätigen.
Und da sind auch sehr viele deutsche Begriffe gefallen, wie Urheberrecht.
Nutzungsrecht.
Leistungsschutzrecht.
Ah, oh, sehr gut.
Können wir noch ein cooles Wort?
Nee, das sind alle coolen Wörter, die ich kenne.
Kulturwissenschaften. Okay. Und eigentlich gab es da nicht mehr Infos. Das fand ich sehr komisch, weil normalerweise steht da immer noch so ein riesiger Text, welche Bücher man vorher lesen soll.
Beschreibung,
genau, des Inhalts und so weiter. Aber ich habe noch einen kleinen Fakt für euch, nämlich die allgemeine Hauptanmeldephase war vom 24.06.2019 13 Uhr bis zum 11.07.2019 bis 13 Uhr für diese Veranstaltung.
Das ist ja nicht so interessant.
Und mehr konnte ich wirklich nicht rauspopeln. Also das war jetzt alles.
Okay, dann müssen wir uns eigentlich fragen, wie stehen wir denn zum Thema? Haben wir denn eine Beziehung zur digitalen Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften? Haben wir denn da was erlebt als Kind, was uns geprägt hat im Bereich digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften?
Genau, als Filmwissenschaftler, jetzt aus meiner Perspektive, besetze ich ja schon einen kleinen Teil der Kulturwissenschaften. Und deswegen, ich wollte auch nochmal betonen, den vielleicht wichtigsten Teil, aber
jetzt genau, Meinung.
Also ich habe einen Teilbereich, kenne ich sehr gut. Das ist schon mal so, also ein Fakt über mich.
Ist tatsächlich was, da sind wir wieder in unserer Schnittmenge, so was ich auch geschrieben habe. Ich habe ja auch eine Kulturwissenschaft studiert. Medienwissenschaft ordnet sich auch zur Kulturwissenschaft ein, für gewöhnlich, außer wenn die ganz hippen Abgrenzungsmenschen kommen. Und ja, das ist schon so ein bisschen dann der Bezug dahin. Aber digital war es noch nicht so sehr, muss man sagen.
Okay. Wie stehst du zum Thema? Hast du in der Kindheit irgendwie, hattest du, als du klein warst, schon so eine Ahnung, so, wow, ich mache digitale Methodik?
Jein. Also ich war sehr angetan von Paint. Wir hatten damals nice. Windows 98. Und da habe ich immer, also mein Standard war, dass ich erstmal das Blatt ganz schwarz gemacht habe. Und nee, ich habe es erst ganz bunt gemacht. Und dann habe ich alles schwarz drüber gemalt. Und dann habe ich mit dem Radiergummi.
Und dann haben dich deine Eltern zum Psychologen geschickt.
Nee, das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit Computern. Aber der hat mich nicht für dieses, der hat mich nicht geprägt, um dieses, diesen Masterstudiengang zu nehmen. Aber ich stand relativ dort, wo ihr jetzt wahrscheinlich von diesem Studiengang denkt. Und zwar habe ich Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte studiert im Zweifach-Bachelor. Und irgendwann kam ich in das letzte Bachelor-Semester und dann habe ich ein Plakat gesehen, das den neuen Studiengang beworben hat. Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Und dann dachte ich, wow, das klingt total nach mir. Also erstmal nicht. Ich habe tatsächlich erst gedacht, ich bin die Fragen leid, was man eigentlich mit Kunsthistorik und so machen kann und ob man Bilder malt oder so. Und, und deswegen dachte ich, mit diesem Ansatz, Digitalisierung ist ja jetzt gerade total in, da sitze ich bestimmt auf dem richtigen Pferd und ich mache das jetzt einfach. Außerdem wollte ich auch gerne in Mainz bleiben. Und ja, da hat sich das angeboten, dass es diesen Studiengang jetzt auch endlich in Mainz gibt.
Das sind gute Argumente.
Das war auch auf jeden Fall eine Sache, die ich halt noch notiert habe, Digitalisierung. Ne? Also Daniel und ich sind ja mittlerweile beide in der Berufswelt angekommen. Und es ist ganz, ganz furchtbar, wie oft man da am Tag das Wort Digitalisierung hören muss. Vor allem, weil viele Leute gar nicht wissen, wovon sie reden, aber es halt möglichst oft versuchen zu sagen, wo, glaube ich, Leute sind, die vor allem auch, für die das ein krasser Change-Prozess ist. Und ich glaube, für uns und für Imelda, die noch mal ein Stück jünger ist, noch mal spezieller, ist das halt so, bist da so reingewachsen und du kennst es ja auch eigentlich nicht anders, oder? Also Internet zu haben, ist ja für dich wahrscheinlich schon relativ Standard, oder?
Ich dachte immer, ich gehöre zur Generation, die noch draußen im Hof gespielt hat mit Steinen und Stöcken oder so. Aber ich habe mich letztens mit einer Kommilitonin unterhalten und die hat gesagt, dass ich eigentlich total netzgeprägt bin, weil ich diese ganze YouTube-Phase zum Beispiel mitbekommen habe. Mhm. Ich habe dann erzählt von
Hast du einen Lieblings-YouTuber?
Oh Gott, einen nicht. Also mehrere. Ich habe angefangen tatsächlich mit der deutschen YouTuber-Szene. Von einigen von denen möchte ich mich jetzt wieder distanzieren. aber ich habe tatsächlich, also so 2008, 2010, das war so die Phase, wo ich richtig exzessiv YouTube geguckt habe und total toll fand. Und dann bin ich mehr so in die englische, so ein bisschen, darf ich das jetzt sagen? Let's Play-Szene, okay, ja, raus, voll. Ist es raus.
Aber hast du einen Liebling? Also wenn du jetzt mal einen nennen würdest?
Du musst dich jetzt auch nicht bloßstellen, auch wenn Julian das versucht.
Es ist wirklich schwer. Ich gucke tatsächlich auf YouTube jetzt ganz viele auch Late-Night-Shows meistens. Aber, oh mein Gott, mir fällt tatsächlich gerade die Namen nicht ein.
Also wenn ich was sagen müsste, ich würde sagen, ich bin auch super viel auf YouTube. Ich würde sagen, mein Lieblings-YouTuber ist Scott Nicewander. Der macht NerdSync, heißt der Kanal. Mhm. Und sein Motto ist Grow Smarter Through Comics. Und er analysiert so die Philosophie und die politischen Themen und Motive in Comics. Und man kann so richtig gucken, der hat irgendwie angefangen mit so Videos, wer kann alles Thors Hammer hochheben? So, also so sehr Comic-Basiswissen irgendwie. Oder einfach so Fakten, wie man, wenn man viel Comics gelesen hat, dann halt rausfinden kann. Und der ist aber mittlerweile so wirklich dabei, so politische Sachen zu analysieren, Philosophie viel reinzubringen und die Videos sind auch einfach im Production Value. Von früher saß der am Schreibtisch mit einer Facecam und heute ist das so richtig krass gemacht mit verschiedenen Lichtszenarien und so und er hat Einspieler und er kauft sich Equipment und so, der macht es halt auch jetzt hauptberuflich. Das ist einfach ein richtig geiler Werdegang, den ich da so
ein eigenes Medienunternehmen geworden.
Ja, genau.
Diese Professionalisierung, die haben wir miterlebt.
Ja, und das macht halt richtig Spaß irgendwie, wenn man ihn noch so vom Anfang kennt, ihn heute zu gucken. Und der macht wirklich einfach auch vom Storytelling-Ansatz in seinen Videos geile Sachen, was sehr inspirierend ist für mich.
Ich finde aber auch, ich glaube,
Streberantwort übrigens.
Ich finde, YouTube ist tatsächlich gar nicht so ein schlechtes Beispiel dafür, dass ich gemerkt habe, dass das Netz sehr viel wichtiger ist und auch viel mehr genutzt werden kann außerhalb der Unterhaltung oder auch einfach Wissen mit Unterhaltung. Ich glaube, das war auch das, was ich mit diesem Studiengang machen wollte. Ich wollte anfangs ich habe ja Kunstgeschichte studiert und ich habe auch viel gemalt und Museum war vorher mein Ziel und so und ich wollte quasi irgendwie Museumswesen digitalisieren und so coole coole Softwares oder so entwickeln, mit denen man irgendwie Museums spannender gestalten kann, als riesige Tafeln an der Wand zu lesen über Michelangelo, über Van Gogh und sowas, sondern vielleicht so Spiele, irgendwas Interaktives. Ob ich das jetzt noch machen will, ist eine andere Sache. Weil es aber ist
kannst du das
schwer.
Dem Gutenberg-Museum beibringen? Weil das ist so ein geiles Museum mit so viel geilem Inhalt. Das ist aber so veraltet und langweilig. Ah, nichts
der gut, Bibelturm ey. Wurde abgelehnt.
Ja. Der Turm hätte es auch nicht besser gemacht.
Aber es war wenigstens der Versuch, mal was Modernes, Neues zu machen. Aber naja, wollen wir nicht tiefer einsteigen. Was ich nochmal sagen wollte, ist, noch eine Verbindung von mir, halt in einem Land vor unserer Zeit so, irgendwann im Bachelor hatte ich halt mich dazu entschieden, meine Datenschutzbedenken komplett über Bord zu werfen und das Gaspedal auf der Digitalisierungsautobahn halt voll durchzudrücken, bis das Dieselaggregat in irgendeinem Datacenter in Kalifornien halt qualmt, weil da habe ich mich wirklich entschieden, ich bin jetzt bei Facebook, ich bin bei Instagram, ich hole mir überall ein Konto, ich bin bei Twitter, und da habe ich mir gesagt, ich mache das jetzt, um das zu lernen, wie das funktioniert, weil durch selber nutzen lerne ich das, weil ich will das später mal beruflich machen.
Ja.
Und heute bin ich da gelandet. Nur weil damals mein Hospitantenchef bei ZDF Neo gesagt hat, wenn du in den Medien arbeitest und kein Twitter hast, kannst du gleich nach Hause gehen.
Oh mein Gott, ja.
Homeoffice?
Ja.
Okay.
Das war ein Plädoyer fürs Homeoffice. Verstehe.
Aber das sagen sie uns auch immer. Also Twitter ist auch jedenfalls für den Studiengang in Mainz so die Plattform.
Das hat man heute auch gemerkt tatsächlich. Der Dozent hat heute ein paar Mal Twitter angesprochen, so eingangs, und gesagt irgendwie, dann explodiert Twitter. Das war auf jeden Fall sehr lustig.
Okay. Jetzt kommen die Gastfragen. Also du kannst jetzt nochmal kurz dich vorstellen. Was ist denn eigentlich Digital Humanities?
Okay, da fängt es schon an. Im Grunde kann sich sogar das Fach nicht so ganz einigen, was Digital Humanities ist oder ob es überhaupt Digital Humanities heißt und nicht vielleicht auch E-Humanities. Oder hier in Deutschland heißt es ja auch direkt digitale Methodik. Wenn mich Leute fragen, was ich studiere und ich diesen riesigen Zungenbrecher sage, dann erkläre ich es meistens damit, dass es eine Kombination und Verbindung ist zwischen Informatik und einer Geisteswissenschaft. Also so ein bisschen vielleicht ganz platt ausgedrückt, die Informatiker denken nicht wie die Geisteswissenschaftler und umgekehrt. Und vielleicht denkt jeder von sich, dass er es besser kann oder so. Und das Ziel von unserem Studiengang soll quasi so eine Art Vermittler sein. Wenn die Geisteswissenschaft irgendwie Tools benutzen will, die, oh Gott, das ist wirklich kompliziert. Ich fange nochmal von vorne an. Sagen wir mal so, die Geisteswissenschaft ist immer noch ein bisschen verstaubt. Zum Beispiel in der Kunstgeschichte gibt es zwar diverse Bildplattformen, auf die man zugreifen kann, aber alles ist noch Bücher und quasi analog geprägt. Und die Digital Humanities will quasi durchsetzen, dass man auch mit Tools, Computational Tools, quasi Ergebnisse erzielen kann, die für die Geisteswissenschaft hilfreich sein könnten. Und ich hab ein Zitat rausgesucht. Ich ganz schlecht für das Thema Daten und Urheberrecht, aber ich habe leider nicht herausgefunden, von wem es ist. Es wurde aber von Elijah Meeks genutzt. Das ist so eine super Statusfigur der Digital Humanities. Und jetzt versuche ich mal, mein Englisch möglichst gut hinzukriegen.
Okay, wir sind gespannt.
Digital Humanities is taking tools built by warmongers, oil companies, spy agencies and investment bankers and using them to study literature, philosophy, history, culture and the classics.
Oh, geil.
Also quasi
geil.
Richtig krasse Tools benutzen, die man denkt, die benutzt man eigentlich nur für faktische Themen irgendwie. Alles, was Nummern und Zahlen und Fakten hat, aber sie stattdessen einfach nutzen, um, ich würde es mal salopp sagen, Memes auszuwerten oder so. Das wäre eigentlich auch Digital Humanities.
Das wäre geil.
Und du hast vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, das ist ganz neu, der Studiengang in Mainz, oder?
In Mainz, ja, da gibt es den seit 2016. Genau, Wintersemester 2016.
Hast du da angefangen oder später?
Ja, ich habe da angefangen.
Krass, geil.
Aber, Moment, ich habe ein Scharniersemester gemacht. Ich habe nämlich versucht, meine Bachelorarbeit und das erste Mastersemester, ich nenne es jetzt mal kurz nicht digitale Methodik, sondern nur noch die Age, weil sonst verknote ich mir die Zunge, angefangen. Und ich habe komplett unterschätzt, wie sehr sich ein, ich sage jetzt mal, Informatikstudium von einem geisteswissenschaftlichen Studium unterscheidet. Ich habe im Bachelor viele Texte gelesen, viel interpretiert, viel zwischen den Zeilen gelesen und so weiter und so fort. Mhm. Und im ersten Semester musste ich direkt einen Java-Kurs belegen. Und gleichzeitig haben wir dann noch eine Vorlesung besucht, in der wir Python gelernt haben, also eine weitere Programmiersprache. Und das war einfach plattes Lernen und Üben und Rechnen. Und ich hatte keinen Mathekurs, ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Programmieren. Und das war einfach was ganz anderes als 5 Minuten vor Seminarbeginn noch schnell den Text zu lesen, den man lesen sollte. Und deswegen habe ich dann erstmal nur so ein paar Veranstaltungen besucht, habe dann ein Sommersemester Pause gemacht, um meine Bachelorarbeit fertig zu schreiben, und habe im Folgewintersemester nochmal angefangen, und zwar richtig. Und ich glaube, das würden zwar bestimmt viele schaffen, aber ich war ein bisschen naiv. Ich dachte, ich jongliere das einfach so nebenbei.
Ich wollte mich neulich mit Daniel treffen. War bei ihm zu Hause, hab an seine Wohnungstür geklopft, aber hat keiner aufgemacht, weil wohl keiner Java. Nicht sagen.
Den kann ich noch nicht, okay.
Selber ausgedacht oder aus dem Internet?
Ja, selber ausgedacht. Ah, geil. Ja, ich habe auch gerade längere Zeit gehabt, um zu überlegen, nachdem Mel das erstmal Java gesagt hat, da dachte ich so, ja, da steckt was drin.
Ich dachte schon, bei dir ratterte irgendwas.
Ja, das
ich
war wirklich
gesehen, also, aber ich wusste nicht, dass das ein Witz war.
You know what really grinds my gears. Ja. Hattest du denn oder hat man denn da, wenn man in so einen Studiengang brandneu reinkommt und dann vielleicht auch, wie du es gerade beschrieben hast, da ist dann ein Wechsel auch so in der Vorgehensweise, es geht jetzt mehr in diese IT-Richtung. Hattest du Vorurteile über diesen Studiengang?
Ich dachte, dass in diesem Studiengang, also vor allem das Thema Informatik und so, habe ich tatsächlich gedacht, dass es da nicht so viele Frauen gibt und so. Das ist nur teilweise wahr. Also nein, es ist nicht wahr. Es gibt sehr viele Frauen im Informatikbereich. Und das finde ich auch super. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, ist, dass mir in der allerersten Infovorlesung, wir hatten da eine zusammen mit den Bachelor-Info-Erstis, mich ein Typ gefragt hat, was ich studiere, und geantwortet hat mit, ach so, Informatik für Mädchen. Das fand ich dann nicht so toll. Wie man sieht,
Chauvinismus hat angerufen, er will sein Arschloch zurück.
Nicht so.
Oh, gib uns das, ist explicit.
Ja, jetzt muss ich auf explicit stellen.
God damn it!
Die letzte Folge war die erste Folge, die nicht explicit war.
Ja, ich habe mich vor. Nein, es war die zweite. Wirtschaftswissenschaften und Geowissenschaften sind jetzt nicht explicit. Bei allem anderen habe ich rumgeflucht und jetzt habe ich es schon wieder getan.
Ja.
Shit, jetzt auch egal.
Das wird den Werbekunden nicht gefallen.
Ja, aber ansonsten hatte ich eigentlich gar keine Vorurteile. Ich bin eigentlich relativ mit hohen Erwartungen, ob ich das denn jetzt schaffen werde oder nicht, weil Informatik, das ist für die super Schlauen und Leute, die, weiß ich nicht, schon zu Hause Computerspiele programmieren allein und so. Aber es war tatsächlich gar nicht so krass. Es war krasser Lernstoff, aber es war eigentlich nicht so schlimm, wie ich dachte.
Welche Programmiersprachen beherrschst du denn jetzt?
Wow, wie gemein.
Ja, im Anfängerstadium.
Ja, ich habe einen Anfang in Java und das habe ich sogar ganz gern gemacht, auch wenn ich am Anfang viele verheulte Nächte hatte über Übungsblätter.
Wow.
Ich habe ein bisschen Python gelernt. Und ich habe mal versucht, C++ zu lernen und bin ein bisschen daran gescheitert. Und ein bisschen heißt ziemlich. Und aber es ist ein bisschen so wie mit einer neuen Sprache lernen. Ich müsste mich jetzt noch mal ganz krass damit auseinandersetzen, um das jetzt noch mal so richtig so aus dem Ärmel zu schütteln. Aber ich bin super stolz, dass ich jetzt so ein bisschen verstehe, was in so einem Programm steht. Und wenn ich meinen Eltern, wenn ich meinen Eltern irgendwie zeigen soll, was ich so gemacht habe, dann mache ich immer so irgendwas mit Print Hello World oder sowas. Sowas ganz, ganz Einfaches, ja, und das sieht dann super krass auf dem Bildschirm aus. Da quillen
deren Augen schon über, oder?
Und dann sind meine Eltern super stolz, dass ich was Richtiges studiere.
Ja. Daniel, hast du denn Vorurteile, als du zum ersten Mal jetzt von dem Studiengang gehört hast? Oder was würdest du sagen? Was denkt man so?
Ja, also wenn ich den Titel so gelesen habe, dann dachte ich so, das sind verkaufte Digitalisierungsgedanken, die kein Mensch braucht.
Okay.
Wow.
Da musstest du erstmal tief
einatmen. Moment, das muss ich verdauen.
Das tut mir leid. Vielleicht habe ich das Vorurteil auch nur gespielt und hatte das wirklich nicht.
Ich glaube, das spielt so ein bisschen in den Vorwurf, dass die Digitalisierung die Bücher ersetzen will oder das Analoge und das Feeling oder irgendwie sowas. Und dass das nicht richtig, ich weiß nicht, dass das nicht so, nicht richtige Wissenschaft ist oder so. Moment, ich soll dazu Stellung nehmen, oder?
Ach, alles gut.
Alles gut. Was, ich kann das vielleicht nochmal weiter ausführen. Also ja. Ich dachte, dass dieser Studiengang schlimmer als Marshall McLuhan ist. Und so circa dreimal schlimmer als Marshall McLuhan.
Ich kann nicht ganz folgen, glaube ich.
Ja.
Ja, der ist doch auch so total abgedreht mit seinen Theorien. Und
Marshall McLuhan ist vergleichsweise leicht.
Ja, okay, du als Medienwissenschaftler, ich weiß, wir streiten
öfters. Kein Niklas Luhmann, Davids Vogelwild.
Ja, wenn man sich genau mit dem beschäftigt, ist er auch kompliziert. Aber Luhmann, ja, natürlich, klar, der ist auch nochmal auch kompliziert. Aber ungefähr so habe ich mir das vorgestellt.
Okay.
Dass man da solche Theorien hat.
Ich dachte tatsächlich, das wären, also wenn man das so hört, finde ich, das klingt, als würden Künstler jetzt auch noch IT-Nerds sein, und ich dachte, das ist so wirklich die Nerd-Nerds, also die Ober-Ober-Nerds, so Nerds im doppelten Bereich.
Das nehme ich gerne an.
Yes!
Aber es ist tatsächlich eigentlich nur ein einziges Ausprobieren. Wir jonglieren, also als Studenten der digitalen Methodik, jonglieren wir so ein bisschen auch selbst mit der Definition, was wir eigentlich sind. Sind wir jetzt Informatiker? Neu quasi, oder sind wir immer noch Geisteswissenschaftler? Das ist eine Diskussion, die wird schon so lange geführt, vor allem weil der Studiengang, also die meisten Leute, die heute was in digitaler Methodik unterrichten, sind Leute, die haben das nicht studiert, sondern sich in der Freizeit das selbst beigebracht und bringen es jetzt anderen Leuten bei. Mhm. Und auf uns lastet jetzt irgendwie so ein bisschen dieses Gewicht, dass wir jetzt die super digitalen Methodiker sind, weil wir lernen das ja jetzt. Aber im Grunde ist es nur eine Anleitung, was man machen kann, jedenfalls in unserem Masterstudiengang hier. Und wir müssen uns auch irgendwie so ein bisschen den Weg selbst suchen. Ich glaube, dafür muss dieser Studiengang noch ein bisschen älter werden, sodass wir sagen könnten, als wen wir uns jetzt eigentlich identifizieren. Ich würde jetzt immer noch sagen, ich bin Geisteswissenschaftler, und ich glaube auch viele meiner Dozenten würden das auch von sich sagen. Ja. Die sind vor allem Geisteswissenschaftler mit einem kleinen Level up. Oh Gott, das darf ich nicht sagen. Nee, also ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass digitale Methodiker oder wie wir uns jetzt nennen wollen, besser sind. Ich meine nur, dass wir uns etwas extra aneignen müssen, quasi, was eigentlich nicht so im Bachelorstudium inbegriffen ist. Also wow, das war super kompliziert ausgedrückt, Entschuldigung.
Ich würde auch tatsächlich sagen, dass die Vorlesung, die wir heute besucht haben, und damit können wir vielleicht mal direkt reinspringen in den Raum, dass die für mich zumindest sich auch eher geisteswissenschaftlich angefühlt hat.
Vom Feeling her. Besonders wenn es bei der Spezialvorlesung, bei der wir heute waren, dem Urheberrecht, das ist natürlich schon sehr eine verkopfte Sache, und wo man sich da sehr drüber den Geist zermartern kann. Ja, das war schon ein sehr geisteswissenschaftliches Thema heute. Ne?
Aber bevor wir jetzt inhaltlich sagen, was heute so abging, lasst uns doch mal den Raum betreten. Wir sind zurück von vor 2 Stunden, 3 Stunden, als die Vorlesung begann, beziehungsweise als wir in den Raum rein sind. Wir setzen uns hin, zu dritt nebeneinander. Ich schaue nach links und was steht auf dem Tisch? Eine Flasche Heineken.
Wow, das habe ich gar nicht gesehen.
Die Kollegin, die neben Imelda gesessen hat, hat sich ein schönes Bier reingezwirbelt. Nice, da war die Mut für mich gesetzt. Und ein guter Abend.
Gut für Körper, Geist und Seele. Ja, wir waren ja kurz nach 18 Uhr da und es sollte ja erst, man war sich nicht so sicher.
Ja, verwirrend.
Fängt es jetzt um 18 Uhr an oder 18:15 Uhr?
Akademisches Viertel.
Wie läuft das eigentlich? Aber dann fing es doch irgendwie deutlich später an. Wir waren 18 Uhr da, aber auch ganz viele andere waren 18 Uhr da. Also
es war schon sehr voll, ja.
Es scheint eine allgemeine Verwirrung gegeben zu haben, wann es anfängt. Oder vielleicht sind es einfach nur sehr fleißige Masterstudierende, die halt sehr rechtzeitig kommen.
Ganz bestimmt das.
Vielleicht ist auch draußen einfach mittlerweile kalt. So, dass man reingeht und sich denkt, ich will hier nicht rumstehen, ich will irgendwo sitzen, gehe ich schon mal in den Raum.
Ja, aber die hätten sich doch ein Feuer draußen anzünden können.
In so einer Tonne.
Oder machen das digitale Humanities nicht mehr.
Nee, also die haben ja so ein Netflix-gestreamtes Feuer dabei.
Genau.
Das wärmt aber nicht.
Da liegt so ein iPad in der Mitte und das strahlt. Hey, auf Netflix übrigens, sehr gut, kann ich nur empfehlen, gibt's Kaminfeuer.
Ja, ist gut, das ist wirklich gut.
Da gibt es mehrere Staffeln auch mit mehreren Folgen und dann gibt es halt mal Birkenfeuer oder mal unendliches Feuer, wo immer jemand was nachlegt.
Nice.
Also da gibt es auch verschiedene Folgen und Ansätze von Showrunnern, ist sehr, sehr gut.
Okay.
Zieht euch das mal rein.
Serienempfehlung des Tages.
Ja. Digitales Kaminfeuer.
Cool.
Ja, ich glaube, dass die Leute so früh da waren, liegt ein bisschen an der Uhrzeit, zu der die Vorlesung stattfindet.
Man will heim und dann will man so, weißt du, man will so unterbewusst beschleunigen. Man ist schon mal früher da, vielleicht ist der Dozent auch früher da, vielleicht können wir früher anfangen, vielleicht kann ich endlich nach Hause.
Es gab auch eine dezente Frage am Ende.
Ja.
Können wir vielleicht um 18 Uhr anfangen? Und dann kamen schon mehrere böse Kommentare von der Seite. Nein!
Ja, um mal vielleicht für die Leute, die jetzt nicht dabei waren, das auch ein bisschen zu beschreiben. Der Daniel hat schon gesagt, der Raum war relativ klein, mehr so seminarraummäßig. Ja. Es waren darin 27 Studierende, uns drei ausgenommen. Und davon nach Sichtprobe 19 weiblich und 8 männlich. Auf erste Einschätzung, wie die sich selber identifizieren, ganz andere Nummer. Ich glaube, das muss ich ab jetzt immer dazu sagen, wenn ich das mache. Oder ich sage das ab jetzt nie wieder dazu und ihr wisst einfach, weil ihr diese Folge gehört habt, was ich meine. Also für mich, ich habe nicht jetzt jeden Einzelnen gefragt.
Wie er sich identifiziert.
Ja.
Du hast das nach Aussehen gemacht.
Ich möchte das nur hier anmerken, dass es nicht natürlich keine korrekte Methode ist, um Geschlecht zu erkennen.
Ja, aber alle anfassen hättest du ja auch nicht können.
Ja, das wäre auch
wieder nicht korrekt, weil es gibt ja das Gefühlte
und
das...
Can I touch? Ja, also 19 Mädels, 8 Jungs. Ich denke mal, also vielleicht kann man so sagen, 2 Drittel des Saals weiblich, 1 Drittel männlich. Imelda, deckt sich das mit der allgemeinen Erfahrung oder ist das jetzt ungewöhnlich?
Ja, es waren immer
mit
mehr...
Mit der allgemein sichtbaren Erfahrung.
Danke. Es waren immer mehr weiblich gelesene Personen eher in unserem Studiengang. Und auch immer sehr viel mehr Geisteswissenschaftler als Informatiker. Unser Studiengang ist ja eigentlich offen für die Infos und die Geistis. Matrix. Jetzt habe ich irgendein Wort erfunden.
Geistis.
Mag ich. Ist bald Halloween.
aber wir waren schon immer mehr Mädchen irgendwie als Jungs.
Genau, und erklär nochmal, wie man das studieren kann. Also wir haben ja auch einen seltsamen Studiengang studiert, Humangeografie. Und sozusagen, auch wenn man keine Geografie studiert hat, konnte man da rein als Kultur- oder Medienwissenschaftler. Aber man musste dann geografische Sachen nachholen. Wie ist das bei euch? Also Informatiker dürfen mitmachen?
Genau.
Und Geistis? Kulturis?
Oh Gott,
mussten
was habe ich da geschafft?
Die Geistis dann irgendwie Informatik nachholen? Also irgendwie so Basic-Informatik-Vorlesung?
Genau, das passt sich dann an. Die Geistis, ziehen wir das jetzt durch?
Okay. Ja, das ziehen wir durch.
Die Geistis kriegen eine Informatik-Angleichung, das heißt, wir besuchen 2 Semester lang einen Informatikkurs an der Hochschule Mainz, genau. Hm. Und die Informatiker, die mit dem Studiengang anfangen, die können sich dann Vorlesungen wie Archäologie, Kunstgeschichte, Ägyptologie und so weiter und so fort angucken.
Ja, die machen auch eine geistes- oder kulturwissenschaftliche Angleichung.
Genau, die können sich dann auch das Fach aussuchen. Die meisten nehmen, glaube ich, Geschichte, weil sie glauben, das halte ich in der Schule
es
und so.
Es nehmen nicht alle Ägyptologie? Das wundert mich.
Frage ich mich auch. Aber
ist auch Geschichte.
Ja, ja. Ich glaube, die meisten nehmen tatsächlich Archäologie und Geschichte.
Archäologie.
Und ich habe tatsächlich oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber teilweise schreiben die Leute da das allererste Mal eine Hausarbeit, so wie ich sie jetzt quasi ganz selbstverständlich schreibe,
ja,
weil sie einfach nur Klausuren gewöhnt sind. Und wir, also die Geisties, müssen uns dafür jetzt an Klausuren gewöhnen, die wir auf dem Papier ausfüllen müssen und für die wir lernen müssen, für die es einen Termin gibt und für die man nicht die 24 Stunden vorher durchschreiben kann oder so. Ja.
Interessant. Okay, cool.
Ich habe noch einen kleinen Aufmerksamkeitstest für euch beide mitgebracht. Das ist ein bisschen ein Wahrnehmungstest. Und zwar ist euch bestimmt aufgefallen, dass die Stühle in dem Raum ganz besonders waren. Und zwar gab es verschiedene Farben. Und es sind 6 Farben, okay. So viel kann ich vorwegnehmen. Und ich wollte wissen, ob ihr euch gemerkt habt, welche Stuhlfarben im Raum vorhanden waren.
Oh, du hattest echt nichts zu tun während der Vorlesung.
Na, es war ja noch davor.
Ach so,
natürlich. Ich nehme ja meine Umwelt immer sehr bewusst wahr. Ich bin so eine Art Ninja. Nur sichtbar.
Ninja.
Ich dachte erst, du würdest sagen, dass sie ganz besonders unbequem sind, weil das, das finde ich auch.
Aber echt? Die Farben nee. Sind mir wichtig. Farben sind mir wichtig.
Es gab so eine Art Lila.
Ja, ist richtig. Sehr gut.
Blau.
Ja, rot. Ist auch dabei. Wir grün. Haben 2 von 6. Ja. Grün gab es nicht. Nee, ist Quatsch.
Grün
das
nicht?
Denkst dir aus.
Hä? Okay. Silber?
Nein.
Gelb.
Ne, mit ganz viel gutem Willen. Orange. Es gab so ein Orange, ja. Das,
okay.
Manchmal ist ja Orange, gell?
Vielleicht habe ich das als gelb wahrgenommen.
Ja, deswegen sage ich ja mit ganz viel gutem Willen. Ich gönne dir den Punkt.
Okay.
Okay, jetzt fehlen noch 3.
3?
1 ist halt super tricky. Okay, wir hatten noch Rot. Das wäre jetzt relativ offensichtlich gewesen.
Oh Gott,
ne?
Hexacode, Hashtag 74DD5 oder
okay,
so.
Okay, das ist richtig. Genau, der Hexacode ist die andere.
Ich habe hier so, warte, ich habe den Hexacode für Orange hier gerade. FA7D19, das stimmt wirklich. Weil ich hab mir
das war auch genau das Orange von dem Stuhl.
Ja.
Wow.
Ja.
Und dann gab es, das ist jetzt ein bisschen tricky, es gab noch ein anderes Lila. Es gab halt 2
Lieder.
Das war, ja, kann jetzt auch nichts für.
Flieder und
Lieder. Und dann, und das Lieder. Ist eigentlich, das war der Trick an der Frage, weil ich dachte, vielleicht war ja jemand aufmerksam. Holz. Gab's auch noch.
Holzfarbe.
Holz?
Ja, Holz.
Farben?
Es gab auch Holzstühle, die haben überhaupt nicht reingepasst.
Oh, ach so. Oh, jetzt weiß ich sogar, welche du meinst.
Wir sind ja jetzt immer noch vor der Vorlesung und da ist auch eine kleine lustige Situation passiert, weil während der Beamer hochfährt, steht ein riesiges Uni-Logo an der Wand und das ist halt total neu.
Ah.
Und Julian weiß schon, um was es geht.
Furchtbar.
Und ja, alles ist total neu und dieses Uni-Logo steht halt dann, wird von dem Beamer projiziert und das ist halt sogar, ich erkläre Julian, dass es halt sozusagen reingecodet wurde, sozusagen hart gecodet wurde in die Software.
Reingecodet.
Ja. Und dann
sah scheiße
guckt
aus.
Mich Julian einfach nur an und macht einen Witz über Code.
Ja, weil es scheiße aussah, ist ein lustiger Gag. Weil Code, ja, also Code und Code, phonetisch, weißt du, ähnlich.
Phonetisch, das hast du aus unserer Linguistik-Vorlesung mitgenommen.
Yes, ich weiß, ich lerne hier so viel. Ja, also das war wirklich überhaupt nichts, weil das Logo stand über den technischen Anweisungen vom Beamer, wo der sagt, welche Source er gerade benutzt und welcher Input und so Zeug.
Resolution.
Genau, und da war das drüber, es sah so, wie kann man sowas machen? Was soll das denn? Dann macht es halt kleiner, so scheiße.
Nein, es muss groß sein, du musst representen.
Ja, das ist Hochschulmarketing at its best.
Ja,
für die damit Studenten, die schon hier sind, damit
die richtig
auch wissen,
verschallert sind,
wo wir sind.
Die schon das Bier köpfen, weil es ist eigentlich das Konterbier noch von der Party am Tag davor und die halt einfach nur wissen müssen, wo bin ich eigentlich gerade?
Das sind die Studis, die um 18 Uhr aufstehen, die Vorlesung wanken, gerade noch das Konterbier trinken, dass
genau
denen nochmal klar gemacht wird, welche Uni das hier überhaupt ist.
Und das passiert einem im Master immer noch.
Ja, der Prof war dann drin, cooler Typ, muss man sagen, kam so rein, ne, mit seiner Funktionsjacke und seinem Sportrucksack, fand ich schon mal zillig.
Mit wenigen Streifen.
Auf dem Shirt dann.
Auf seinem Shirt, sehr wenige Streifen.
Ja. Aber ich möchte noch kurz zur Jacke, weil ich habe da ein grundsätzliches Problem. Es war so eine Jacke, so eine Winterfunktionsjacke ohne Reißverschluss, die man so über den Kopf ausziehen muss. Warum gibt's das? Das ist nicht gut. Habt ihr alle keine Frisur oder was?
Weil sie sehr gut vor Regen schützen.
Das ist doch egal, ob du da bist schon mal durch deinen Reißverschluss nass geworden. Ich verstehe diesen Trend nicht. Was soll denn das?
Dann warst du noch nie in einem richtigen Regen.
Hattest du noch nie schöne Haare? Die Frisur geht kaputt, wenn du die ganze Zeit
Jacke drüber und drunter ziehst.
Du hast sehr schöne Haare, jetzt erzähl hier nichts. Jedenfalls, wenn man immer das so drunter und drüber zieht, das ist mir nichts. Das verstehe ich nicht. Ja, ansonsten war aber Jeans und T-Shirt angesagt. Du hast schon gesagt, dünne blaue Streifen auf dem weißen Shirt. Schick, kann man machen, finde ich gut.
Und diese Vorlesung wird Ihnen präsentiert von Mainz.
Ja, Mindset stimmt. Heißt es eigentlich.
Ach so, wie spricht man das richtig
Mindset,
aus?
Mindset, weil es ist das Mindset-Zentrum für, hoffentlich zitiere ich das richtig, Digitalisierung. Ja, genau, es heißt Mindset.
Mindset.
So wie das Mind und das Set.
Mindset. You got Mindset. Aber das you Wortspiel. Got Mindset geht doch Mindset. Auch.
Fand ich gut. Mindset. Ich schlag das Ding, glaube ich, mal vor. Machen die so einen Jingle draus.
Wir machen das auch gerne für Sie.
Ja, also wir würden da also gegen angemessenes Honorar auf jeden Fall
gegen tätig werden. Gegen ein paar Lineale.
Ja. Schreibe ich mir auf.
Sehr gut. Schnappt euch euer Lineal vom Hansa Fachbuchverlag, in dem ihr zur Campus Mainz Uni-Buchhandlung geht und sagt, Podcast. Ihr müsst nur an der Kasse Podcast sagen.
Hoffentlich gibt es noch welche. Die waren sehr beliebt. Lineal.
Die waren tatsächlich beliebt, aber ich glaube, man kann, wenn man jetzt schnell macht, wenn man es gerade hört, hat man noch eine Chance. Wenn es keine mehr gibt, schreibt uns, wir organisieren euch noch welche. Vielleicht, wenn ich das kann. Ich habe das nicht mit denen geklärt.
Schreibt an podcaster@gmail.com.
Jetzt doch? Na gut.
Ja, ja, weil da gucken wir nicht rein. Aber da könnt ihr ruhig hinschreiben, wenn es keine mehr gibt.
Egal. Der Prof war auch super happy, dass die Technik funktioniert. Er hat nämlich im Prinzip, war einer seiner ersten Sätze so ins Gesamtplenum, war, heute bin ich technisch top ausgestattet.
Finde ich sympathisch für so Digital Humanities.
Fand ich cool, ja.
Aber ist eigentlich Standard an der Uni, gell? Ja. Dass man einfach nur betet, dass die Technik
funktioniert. Wenn der Beamer funktioniert, ist man schon richtig glücklich. Ja. Weil, auch wenn man weiß, man keinen Sound braucht, dann ist eigentlich, das ist ja die Hälfte durch so.
In welchen Räumen seid ihr denn sonst so? Und funktioniert das mit der Technik? Sind das technikversierte Dozenten? Oder?
Ja, nicht. Wenn die Technik mitmacht, sind sie alle sehr technikversiert. Die Technik ist schuld,
gell? In 90% der Fälle ist es ein Anwenderfehler.
Also wir haben viele Veranstaltungen in der Hochschule, aber auch ganz viele versteckt auf dem Campus. Das kommt je nach Schwerpunkt an, den man sich aussucht. Also wir haben verschiedene Schwerpunkte in unserem Studium. Oh, jetzt muss ich die alle nachgucken. Genau, wir haben welche zu Text und Sprache, dann haben wir Raumdaten, Musikeditorik und Medien. Das ist zusammen, Musik und Medien. Und die Musikeditorik ist in so einem ganz kleinen Raum, wo dann mit so ganz viel, oh Gott, wie nennt man die denn jetzt wieder? Ich hab's wieder vergessen.
Vielleicht können die denn meinst
digitale Instrumente.
Ach so.
Diese Synthesizer und wird sehr viel mit einem Programm namens Faust gearbeitet. Oh, hoffentlich habe ich das richtig gesagt.
Das ist dein Buch.
aber nee, genau, Räume, Entschuldigung, ich schweife ständig ab. Wir benutzen tatsächlich immer relativ kleine Räume. Meistens auf dem Campus, so GFG, hinten in diesen Kreuzbau und auf der Hochschule. In der Hochschule sind sie tatsächlich viel besser ausgestattet.
Oh, ja, die ist ja auch gerade neu.
Ja, genau. Und in der Akademie. In der Akademie für Wissenschaft und für Literatur.
Ach, in Weisenau hinten.
Genau, ja. Hm. Da gibt es auch einige Veranstaltungen.
Am Arsch, aber schön.
Sehr schön. Und der Rewe ist direkt daneben.
Ist meistens so bei Orten, gell? Wenn sie am Arsch sind, sind die meistens besonders schön. Hm.
Mal sehen.
Mal sehen. Noch ein paar Arschgeschichten. Wow. Okay. Julian, bitte.
Der Dozent hat auch direkt mal signalisiert, wie cool er ist. Und zwar hat er noch mal kurz den Plan für den Rest des Semesters angeworfen, wo unter anderem halt die Themen der nächsten Sitzungen so drauf standen. Und lässig und chillig, wie man offensichtlich ist in den Digital Humanities, standen da immer nur die Vornamen der Dozenten. Da stand nicht sein Professor, Doktor, so und so, da stand schön Kai.
Das ist Datenschutz.
Ja, das war der Kai heute.
Datenschutz Kai.
Ja, aber ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, weil ich finde, dass die Digital Humanities wie so eine große Familie sind. Das merkt man auch auf Twitter. Ja, es kennt fast jeder
Papa jeden. Kai. Heute referiert Papa Kai.
Wir hatten auch bei uns einen Großvater, wir hatten die nette Schwester bei uns. Das war auch wie eine Familie in der Humangeografie.
Ja, so kann man das sehen, das stimmt. Ja. Wenn man so ein kleiner Studiengang ist, verstehe ich das schon. Aber ihr duzt ihn nicht, oder?
Nee.
Okay. Dürft ihr Kai sagen und sie?
Nee, auch nicht. Wir sagen
Kai, kommen
einfach
Sie
nur
zu meiner Party.
Aber wir sind schon ganz locker miteinander drauf. Also ich habe den Eindruck, dass es nicht ganz so förmlich ist, der Umgang. Ja. Was eigentlich ganz gut ist und angenehm und auch, finde ich, zeitgemäßer.
Ja, total. Also ich fand, er hat das auch voll ausgestrahlt. Ne? Er hatte viel die Hand in der Hosentasche so und hat so ein bisschen locker von der Seele geredet, wo man halt auch gemerkt hat, der konnte das ziemlich frei referieren, was er so heute zum Thema Datenschutz und Nutzungsrecht und Urhebergedöns erzählt hat. Und ich fand auch schon, dass er euch generell auch sehr erwachsen behandelt hat und auch, ja, das hat sich so auf einer Ebene irgendwie angefühlt. Aber es ist halt auch mit Masterstudenten, glaube ich, immer noch mal eine Ecke leichter für die Dozenten. Weil man schon weiß.
Für beide Seiten, ja.
Ja, genau. Also hauptsächlich auch deshalb, weil man weiß, die Leute wissen, was ein Studium ist und wie es funktioniert und die haben da Bock drauf und die sitzen nicht einfach hier, weil sie nach dem Abi nicht wussten. So,
ne? Nein, die sitzen, weil sie nach dem Bachelor nicht wussten, was sie machen.
Deswegen ja, sitzen sie. Genau. Und das ist besser.
Eindeutig. Was mir auch aufgefallen ist, das war ja noch, und wir sind jetzt ungefähr bei 18.36 Uhr angekommen, aber die Vorlesung hat noch nicht begonnen.
Nee, echt
weil
nicht.
Dem, was davor war, war eine sehr lange Diskussion
wir
über.
Wir müssen da noch was klären.
Wann kommt die Übung? Und sozusagen, wir machen das einfach mal analog. Manchmal ist es ja besser, wenn man das analog macht.
Basisdemokratisch.
Und das hat mir so gezeigt, dass Doodle ist schon ein ganz schön mächtiges Tool.
Ja, das stimmt, das war echt komisch.
Diese Frage, wer hat dienstags von 18.17 Uhr bis 19.32 Uhr alle zwei Wochen Zeit für eine ganztägige Übung?
Und dann original, so. Alle haben Zeit, außer eine. Und er so, ja, dann braucht man einen anderen Termin. Und ich so, was, echt? Krass.
Ich hätte einfach auf sie geschissen. Nein, natürlich na, ey, nicht,
sorry,
aber.
Wenn jetzt da eine Veranstaltung von der Uni liegt, die alle so, ja, da muss ich arbeiten, ja, da muss ich so und so. Da, unser Prof hat jedes Mal gesagt, Uni ist ihr Hauptberuf.
Ja, theoretisch schon, Arbeit ist keine Ausrede. Aber es war ja auch sehr viele Ausreden, sozusagen, die, ich habe eine Vorlesung, ich habe.
Ja, okay.
Da ist meine, da lernen wir gerade Java oder so, keine Ahnung.
An dem Punkt, das war der erste Termin, der abgefragt wurde, es folgen noch welche, da war es halt echt so, die eine sagt, ich kann da nicht und jetzt, okay, dann nehmen wir irgendeine, also auch ohne eine Begründung zu erfragen.
Irgendwann war es dann am Wochenende und dann war so, oh, ich habe da aber Blog-Seminar. Nicht mal das Wochenende.
Also aber er ist wirklich vorher alle Wochentage durchgegangen, bis er zum Samstag kam, so, das war schon krass.
Ja. Ich glaube, jetzt hat man sich auf einen Termin geeinigt, der eigentlich zu wenig ist, aber mehr ging halt irgendwie.
Und den
nicht.
Hat man noch um eine Stunde ausgeweitet dann irgendwie. Das war ein bisschen bizarr. Das war wirklich ein analoges Doodle und es war sehr kompliziert. Unnötig kompliziert. Aber also wieder andererseits irgendwie schon nett, dass er die Leute mitsprechen lässt. Ne? Und er hat zum Beispiel auch gesagt, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass der Klausurtermin in Absprache mit den Studenten stattfindet. Also es ist klar, es wird eine Klausur geschrieben, das ist die Prüfungsform. Aber es ist noch nicht klar, wann genau die geschrieben wird, weil er will mit allen, die da sind, abklären, ob die nicht in der Woche noch zwei andere Prüfungen haben und dann halt die ganze Zeit in Stress untergehen und irgendwie nur zwei Tage sich vorzubereiten. Und will das halt quasi sicherstellen, dass in einer relativ freien Zeit gegen Ende des Semesters die Klausur für dieses Fach liegt. Und wie geil ist das denn?
Das ist sehr nett.
Er sollte das per Doodle lösen, aber die Grundidee ist super.
Aber ist diese Partizipation, die wir da jetzt gesehen haben, ist das ein Muster, was sich so im ganzen Studiengang zeigt?
Ich kann jetzt nur für meinen Studiengang sprechen, aber auch da haben wir uns abgesprochen, wann der Klausurtermin für alle gut gepasst hat, damit wir auch alle Gelegenheit hatten zu lernen. Denn es ist echt viel Lernmaterial. Also praktisch dieses Einführungsbuch, das er am Anfang empfohlen hat, von das ist jetzt ganz schlecht, dass ich mich an diesen Namen nicht erinnern kann gerade, weil das auch einer der Leuchtfiguren des Digital Humanity ist hier in Deutschland. Aber er heißt Janidis und er ist einer der Autoren von dieser Einführung in die digitalen, in die Digital Humanities. Entschuldigung, das ist so ein Zungenbrecher manchmal. Das haben wir schon ganz gut durchgeackert für die Klausur. Und man muss auch bedenken, wir haben ja auch noch den Java-Kurs nebenbei und da müssen wir auch eine Klausur drin schreiben. Das ist schon ganz, ganz gut, dass wir da uns absprechen könnten, weil es ist einfach, es ist ein brandneuer Studiengang, also eine brandneue Thematik, so aus der Geisteswissenschaft direkt in faktische Informatik. Da haben wir das auch gemacht. Oh, jetzt habe ich schon wieder so lange geantwortet. Entschuldigung.
Alles gut. Wir sind auch nur fast bei Minute 50.
Oh Gott.
Und in der Vorlesung, aber du, vielleicht hast du es auch von deinem Professor, in der Vorlesung sind wir jetzt bei 18.42 Uhr angekommen. Bedenkt, wir sind seit 18 Uhr sitzen wir da circa. Und jetzt wird es zum ersten Mal inhaltlich. Die Relevanz des Urheberrechts ist die Rechtssicherheit.
Das ist korrekt. Kann ich so unterschreiben.
Damit fängt es an. Gleich mit einem Paukenschlag.
Ja, aber es ist ja.
Das ist relevant. Ein valider Merkt Punkt. Ihr das?
Ja, das stimmt. Elefant. Gut.
Extrem relevant.
Ja, und Faktensammlungen sind geschützt, aber Fakten sind kein geistiges Eigentum.
Aber Fakten als Sammlung kann man wiederum schützen.
Die Datenbank aber unter einem anderen Recht als das Urheberrecht.
Okay.
Mhm. Ich habe einiges gelernt. Nee, es war tatsächlich, ich konnte sehr gut folgen der ganzen Thematik. Es war auch interessant und spannend. Es war natürlich so ein bisschen das, was man irgendwie erwartet, gerade wenn man die Diskussion um Artikel 13 mitbekommen hat, vor ein paar Monaten, glaube ich, ist das nochmal so ein bisschen sowieso in den Gedanken vorhanden. Ja, aber man hat Urheberrecht und das hat man in Deutschland und die ganze Vorlesung hat sich eigentlich nur auf Deutschland bezogen, das hat er auch ganz klar gemacht, hat man das eigentlich mittlerweile sofort, sobald man geistiges Eigentum produziert. Geistiges Eigentum ist alles, was ein unkörperlicher Gegenstand, also ein nicht greifbares und damit meistens geistiges Gut ist, sogenanntes Immaterialgut. Darauf kriegt man Urheberrecht. Und das geht echt beim Selfie los irgendwie oder beim Tweet mittlerweile, theoretisch. Auch wenn es in der Praxis natürlich anders gehandhabt wird. Aber man kann schon sagen, wenn du es dir erdacht hast, diese geistige Komposition in irgendeiner Form, Bild, Musik, Text, was auch immer, dann ist es erstmal deins.
Und sofort in dem Moment sozusagen, wenn man in seiner Kamera auf den Auslöser drückt, in dem Moment bist du Urheber. Also eigentlich genau. Sofort.
Ja.
Ja. Ist das richtig so?
Ja.
Das war mal eine knackige Antwort.
Ja.
Nee, Quatsch. Es ist, ja, es ist eigentlich genau so, aber in der Praxis fordert es ja niemand ein, beziehungsweise man verklagt ja dann keinen, wenn er deinen Tweet klaut direkt, oder?
Ich meine, gerade in der Meme-Kultur ist das auch eigentlich undenkbar.
Ja, ne? Gerade das Internet basiert ja sozusagen auf dieser, man teilt alles, man recycelt alles, man nimmt etwas auf, verarbeitet es.
Was ich auch interessant fand, ist, es gibt kein Werk ohne Autor. Also ein Werk ohne Urheber geht in Deutschland nicht. Das ist immer an einen, ich nenne es mal, for a lack of a better word, Autor, ist es immer daran gebunden. Also ein Werk ist einer Person zugeordnet und mit der Person steht und fällt das Urheberrecht. Weil zum Beispiel die Person 70 Jahre verstorben sein muss, damit das Urheberrecht an der Kreation dieser Person erlischt. Richtig?
Ja, genau.
Ich glaube, so war das. Das war aber viel zwischendurch, 25 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre.
Nee, 70 Jahre, danach erlischt das Urheberrecht sozusagen. Genau, das sind diese ganzen großen Werke jetzt von Faust, hatten wir schon.
Ja. Sherlock Holmes, weiß ich's, auf jeden Fall.
Ja, also alle Autoren, die halt, sagen wir mal,
schon länger
im Mittelalter gelebt haben oder Renaissance oder was weiß ich halt. Diese Zeit,
dieses die Mittelalter, wo Goethe gelebt hat.
Kannst du mir die Zeitperiode nennen, in der er gelebt hat?
Nee, nicht genau. 1600, 1700, irgendwo da?
Ja, aber das vielleicht? 1600 ist doch.
Nee, ist nicht später
Mittelalter. Das ist zu früh, glaube ich, für Goethe.
Ja, das ist auch zu früh.
1700,
ja, aber wie heißt denn diese Periode?
Das ist die romantische. Oder? Nee,
Goethe geht durch mehrere Sachen. Da ist Sturm und Drang dabei, da ist Romantik dabei und da ist noch
Klassizismus. Mein Deutsch
euch auf unsere Folge mit zurück.
Geistes- und Kulturwissenschaften. Yeah.
Juhu, okay.
Ja.
Aber du wirst es auch nicht, oder? Das war jetzt.
Natürlich weiß ich es nicht.
Okay, gut. Das ist das Geld von mir. Ey, du hättest jetzt auch bei natürlich weiß ich es enden können und ich wäre krass verunsichert gewesen.
Ich mache mich doch nicht peinlich und behaupte, ich weiß sowas.
Okay, gut.
Also. Ja, aber was wichtig ist, weiterzudenken, ist sozusagen, und das hat jetzt auch ein. Ist das gerade eine Denkerpose, die du machst?
Ja.
Du hast mich gerade abgelenkt, weil du so. Du brütest wieder irgendeinen guten Witz aus.
Gedankliches Stirnreiben, ne? Ich ärgere mich tatsächlich, dass ich nicht weiß, wann Goethe gelebt hat. Ich würde echt sagen, so 1780, sowas spätes, 1700 spät. Aber wenn das jetzt falsch ist, dann ist es halt noch dümmer, das jetzt nochmal
gemacht. Schreibt es uns auf Twitter bitte. Wir wissen es einfach nicht besser. Aber das ist doch Teil dieses Podcasts, dass wir unsere Wissenswissen offenbaren.
Dass wir nichts wissen.
Was ich eigentlich sagen wollte, das Recht des öffentlichen Interesses schlägt das Recht des Autors. Sozusagen, also man hat die beiden, es ist, wie man das in der Rechtskultur in Deutschland macht, es gibt eine Güterabwägung und was ist eigentlich wichtiger, sozusagen das Recht der Leute an deinen Gedanken, die du aufgeschrieben hast in einem Buch, ist im Zweifelsfall größer als die du als Autor hast über dein eigenes Werk.
Das war das Zitat von Victor Hugo.
Victor Hugo?
Hugo?
Der selber ein Monsieur Autor ist. Hugo?
Ja, genau, der tatsächlich da wohl federführend war bei der Erschaffung eines Urheberrechts oder da in der Aktivistengruppe mit am Start war. Und der hat sowas in dem Sinne, nicht wörtlich, aber das gesagt, genau, dass die Allgemeinheit eben quasi davon profitiert und dass die Allgemeinheit deshalb auch wichtiger ist als der Autor.
Und was so ein bisschen für mich gemein klingt, weil das Urheberrecht geht und die Gemeinfreiheit kommt. Das ist so ein deutsches Wort, was eigentlich gemein klingt, ist schon da drin, aber irgendwie klingt das nicht positiv. Gemeinfreiheit, aber Gemeinfreiheit ist eigentlich das Nicht-Vorhandensein von irgendwelchen Urheberrechten.
Ja. Genau, allumfassend quasi.
Gemein. Also das ist so in einem alten Wortsinne gemein, also für
Gemeinschaft.
Alle. Gemeinschaft, ja. Genau. Von diesem Wortstamm kommt das.
Was ich ja total spannend fand, war in dem Zusammenhang mit Victor Hugo und dieser ganzen Bewegung, die zum Urheberrecht geführt hat, gab es ja mal noch die Schöpfungshöhe. Das ist auch ein tolles deutsches Wort. Ja. Schöpfungshöhe.
Die gibt es immer noch?
Die gibt es tatsächlich immer noch, aber die ist mittlerweile sehr locker.
So am Fußboden
die hat aber generell eigentlich bedeutet, dass es so eine, der Dozent hat es Schwelle genannt, gab, über die ein Werk hinausgehen musste, bis es wirklich Urheberrecht geschützt war. Früher. Das heißt,
also sagen wir mal zu Luthers Zeiten, da war schon so ein Buch, das war schon ein ordentlicher Schöpfungsakt. Das konnte nicht irgendwie so eine Höhlenzeichnung sein.
Richtig, aber vor allem auch, wenn wir jetzt mal sagen, irgendwie als ich in der Grundschule war und wenn ich da aufgeschrieben habe, die Mama geht ins Haus, sie kommt da wieder raus und darin war eine Maus und jetzt sind sie beide raus.
Das ist das Haus vom Nikolaus.
Das war mein super Gedicht, Grundschul-Julian, und eigentlich habe ich das heute geschrieben, also gestern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, nehmt mich unter Vertrag. Jedenfalls. Dieses Gedicht hätte die Schöpfungshoheit wahrscheinlich nicht erreicht, aufgrund seiner sehr, sehr hohen Qualität. Hätte diese Schwelle nicht überschritten und wäre nicht urheberrechtlich geschützt gewesen.
Damals.
Vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren und früher. Aber jetzt, in Zeiten des Internets, wo jeder geistige Müll anerkannt wird und urheberrechtlich geschützt, wäre sowas geschützt, wenn ich der Erste
war.
Aber
du sagst das so abfällig, aber es ist doch eigentlich eher ein Kulturwandel, dass man sagt, Schöpfung findet schon viel früher statt.
Ja.
Schon ein Tweet mit 180 Zeichen. Nee, wir sind jetzt bei mehr.
240
Zeichen.
260 sind es.
260 Zeichen. Nein, das ist doppelt von
180.
Egal.
Oder auch nicht.
Nee, 140, das doppelt von 140.
280.
240.
So, genau, und jetzt sind es 280. Selbst das schon eine kreative Leistung ist, die anerkannt gehört. Also das ist einfach nur dieses.
Also bei Trump finde ich nicht, aber.
Also ich finde es auch super, super schwierig mit dieser ganzen Schöpfungshoheit und der Schwelle, aber ich verstehe das, weil wie gesagt, wenn ich dieses super dumme Gedicht mache, dass das dann urheberrechtlich geschützt ist und dass ich dann, das ist so wie als Paris Hilton versucht hat, That's Hot zu patentieren. Ich meine, das USA ist nochmal was anderes, aber es ist einfach dumm. Es kann nicht alles urheberrechtlich, ich glaube, dadurch, dass jetzt alles urheberrechtlich geschützt ist, kommt es auch, dass alle Menschen dazu neigen, das Urheberrecht zu ignorieren, weil es quasi die einzige Möglichkeit ist, wenn jeder bescheuerte Selfie direkt geschützt ist, also Personenschutz und so, Personenrecht nochmal was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich finde es halt, mittlerweile ist es drüber, das ist einfach zu viel. Eigentlich brauchst du schon irgendwo so eine Schwelle, aber ich verstehe auch, wie problematisch das ist, so eine Schwelle anzusetzen.
Mhm.
Weil da stand dann irgendwie, da stand auch mal zwischendurch sowas, wenn der durchschnittliche Mensch das erkennt oder so. Ja, genau. Wir fragen einfach Durchschnittsbernd da drüben, ob er es erkannt hat. Und dann basieren wir die Regeln da drauf.
Typisches Juristensprech. In dem Fall muss es halt so eine schwammige Regel geben, weil man das dann halt Auslegungssache der Gerichte ist.
Ja.
Ja.
Die Hälfte der Vorlesung ist übrigens um zu dem Zeitpunkt. Und es ist auch keine gute Idee, wenn man so in so einer Mittelreihe sitzt, auf seinem MacBook Air WhatsApp Web aufzumachen, weil die Schrift ist da sehr groß. Und wenn ich direkt hinter dir sitze,
dann muss man damit rechnen,
blondes Mädchen, dann lese ich das mit. Sorry, aber ist so. Ich werde jetzt hier keine Geheimnisse offenlegen von blondem Mädchen. Aber blondes Mädchen hatte da ein paar privatere Details besprochen.
Hat sie heute Abend ein Date?
Ich werde hier nichts offenlegen.
Okay.
Aber es ist halt WhatsApp-Web in der Vorlesung, wenn du in der letzten Reihe bist, vielleicht. Aber wenn Leute hinter dir sitzen, hol doch dein Handy raus. Dann kann wenigstens keiner mitlesen.
Aber das sind diese digitalen Methoden, von denen immer alle reden.
WhatsApp-Web?
Ja.
WhatsApp wäre jetzt vielleicht ja, eine gute Kommunikationsplattform, aber ich glaube, für digitale Methodik bräuchte es ein bisschen mehr was von Forum oder so.
Das hat aber noch nicht die Schöpfungshöhe erreicht.
Genau, ja, wahrscheinlich. Ja, und es wäre wahrscheinlich auch nicht so DSGVO-konform, WhatsApp oder so, das in unserem, weiß nicht, Kontext zu benutzen.
Habt ihr einen Jahrgangschat?
Also da darf ich jetzt öffentlich nichts, nein, Quatsch, aber, naja.
Ich müsste euch töten, bestimmt bei Streamer.
Naja, also wir haben natürlich unsere übliche WhatsApp-Gruppe, unsere übliche Telegram-Gruppe, unsere übliche MetaMost-Gruppe.
Und Moment, was war das letzte?
MetaMost ist auch eine App, ein Tool, mit der man sich unterhalten kann. Die ist ein bisschen komplexer, ein bisschen mehr für so Forenaustausch und so gedacht. Aha. Und da kann man auch ein bisschen wissenschaftlicher auch.
Boah, das ist wir haben eine Bildungslücke. Wow. Als hätten wir heute nicht schon genug Bildungslücke offenbar. Aber das ist definitiv eine. Ich habe nicht mal davon gehört.
Metamorph. Aber es gibt ja viele mittlerweile. Also ich bin durch den Studiengang erst auf Telegram aufmerksam geworden. Jetzt bin ich ein richtiger Telegram-Fan.
Telefan?
Okay.
Ein Telefan, genau.
Der Professor hat irgendwann mal auf eine Frage von einem Kommilitonen oder Kommilitonin, weiß ich gar nicht mehr, geantwortet. Für mich ist Wissenschaft erstmal eine Annahme und kein Faktum.
Ja.
Wollte ich das mal so stehen lassen.
Fand ich interessant. Hat aber auch betont, dass er halt aus der Geisteswissenschaft kommt und dass es vielleicht in Naturwissenschaften anders ist. Aber ja, muss ja auch nicht immer ein Faktum sein.
So ein bisschen hat mich das erinnert an die Aussage, Bio ist für mich Abfall. Was? Ich weiß auch nicht. Irgendwie
habe ich gesagt, das ist für mich Faktum.
Nein, Wissenschaft ist für mich kein Faktum. Annahme.
Ja.
Weil Annahme ist ja erstmal was, Faktum ist ja erstmal, wirkt viel nach viel mehr Qualität sozusagen.
Für mich kommt immer frische Wissenschaft auf den Tisch, für die Kinder kann es auch mal Faktum sein.
Erdbeerwissenschaft.
Aber eigentlich, ich glaube, das ist eigentlich ein guter Satz für die Geisteswissenschaft. Weil ich würde sagen, dass die Naturwissenschaft wahrscheinlich sagt, dass Wissenschaft Faktensuche ist oder so. Ich glaube, ich habe mir mal irgendwann so gedacht, dass Geisteswissenschaft zwischen den Zeilen lesen ist, also interpretieren und zusammenfassen und verstehen. Und so Informatik habe ich immer verstanden als genau diese Zeile verstehen. Das kann man jetzt als Codezeile verstehen oder als Formel oder so. Und das fand ich tatsächlich fast schon, nee, ich fand es definitiv schwieriger, quasi eine Zeile zu erklären und zu beweisen. In Mathe muss man ja immer fast alles beweisen dann, als was zu lesen und zu sagen, was ich darunter verstehe.
Das haben wir definitiv auch schon gemerkt. Jetzt zum Beispiel im Podcast, den wir hier vorgemacht haben, Geowissenschaften, da war es auch so, da wurde straight geschrieben, was gemeint ist. Und zwar straight dahin. Das war eine Naturwissenschaft, das hat man gemerkt.
Ja, stimmt.
Aber habt ihr gewusst, dass ganz viel, was heutzutage in Social Media gemacht wird, ohne Zweifel nicht rechtens ist, wenn wir über Urheberrecht sprechen?
Ich dachte, das wäre dein Zitat des Tages.
Nee, ist es nicht. Es war tatsächlich, fand es so offensichtlich. Also es war ja, das war Today in Things That Everybody Knows. Das ist halt wirklich krass. Ja. Ich meine, ich finde es auch wichtig, dass er nochmal darauf hinweist, muss er auch, aber logisch, offensichtlich.
Worauf der Dozent auch hingewiesen hat, und das fand ich sehr erstaunlich, ist, dass es kam wieder eine Frage aus dem Publikum, obwohl es eine Vorlesung war. Ich hätte denen ja mal gesagt, hier ist eine Vorlesung. Ich lese hier vor.
Hör auf zu fragen.
Mann, sonst gibt es eine Schelle so. Aber hat er nicht gemacht, sondern er hat die Fragen angenommen. Es war auch gut. Es gab so eine Eisbrecherfrage und danach kam halt immer mehr so. Das hat man dann gemerkt, bis sich einer getraut hat. Und dann kamen halt im Verlauf dann immer wieder welche. Davor halt irgendwie 45 Minuten gar nichts. Aber er ist vor einer Frage eingeknickt, weil er sozusagen die Antwort selber nicht wusste und hat das auch so gesagt. Mit diesen Trainingsdaten, mit neuralen Netzen, ist das jetzt legal, darf man das machen? Und so, dann ist er so ein bisschen ausgewichen, sagt, das ist nicht mein Fachgebiet und eigentlich sollte ich das wissen, weil das ist ja auch mein Lehrstuhl und so weiter. Aber ja, das war ganz interessant, wie er damit umgegangen ist. Also ehrlicher als manch anderer Dozent.
Also ich finde immer Nichtwissen eingestehen legitim und auch meistens besser, eigentlich immer besser, als dann irgendwie im Dunkeln rumzustochern, ne? Ist nicht wissenschaftlich. Ich fand auch diese Fragestunde, du hast sie angesprochen, so die erste Frage war völlig okay, die zweite Frage war auch noch okay und ab der dritten Frage ging das aber so los, ne, weil es schon so Fragen waren zu, wann habe ich ein Urheberrecht und was darf man und darf man dann auch das? Und dann wurde es so ein bisschen so zu diesem, ja, aber wenn man das darf und das darf, was wäre denn, wenn einer das und das macht? Also dann wurde es so sehr speziell und ging so sehr in die Praxis, genau. Und der Sonderfall vom Sonderfall wurde aufkonstruiert und dann immer so erwartet, dass er jetzt noch eine Antwort dazu weiß. Ja, aber was ist denn, wenn ich hier und dann noch da und dann hier und dann kommt aber einer und macht da in dem anderen noch so ein Ding, Herr Professor? Und das ist so, ey, komm, jetzt... Weißt du, dann musst du halt wirklich jemanden fragen, der spezifisch gerade in dem Fach arbeitet und so einen Fall hatte. Und nicht einfach einen Dozenten an der Uni. Das führt einen nicht weiter.
Wir hatten aber letztes Mal, also in meiner Version, das war nicht im Wintersemester, aber wir hatten mal einen richtigen Juristen wegen dieser Urheberrechtsthematik.
Ja, braucht man auch.
Und der hat tatsächlich erstmal von uns verlangt, dass wir so einen riesen, da tue ich ihm jetzt Unrecht an. Er hat es nicht verlangt, aber er hat. Es gab immer so einen Text, den man sich vorher angucken kann, und sein Text, den er online gestellt hat, war ein Riesenpacken mit dem Grundgesetz oder Urheberrechtsgrundgesetz. Also ich kenne mich mit Jura nicht so aus, aber das war ein ganz schöner Block. Und den hat sich dann natürlich nur jeder Dritte ausgedruckt, weil dann das gesamte Druckguthaben weg wäre. Und das fand ich, der hätte jetzt wahrscheinlich diese expliziten Fragen gerade noch so, wie es halt geht mit Urheberrecht, beantworten können, aber das war eine super zähe Stunde. Also er hat super gemacht, aber es war schwierig, weil man hätte alles da nachlesen können, aber man hat es dann halt gefragt und auch manchmal halt zurecht gefragt, weil es ist einfach ein breites Thema und super kompliziert. Aber ich fand es gut, dass er nicht so ein, dass er kein Fachmann ist und das erklärt hat, weil es dann auch ein bisschen einfacher für uns war, das nachzuvollziehen.
Ja, klar. Wie gesagt, ich finde es auch okay, dann irgendwo zu sagen, man weiß nicht mehr. Es ist halt dieses, ich finde halt, das geht dann über begründetes Erkenntnisinteresse so auf einem wissenschaftlichen Niveau hinaus und ist schon so super Spezialwissen, weißt du, wo man nicht mehr bei einer theoretischen Auseinandersetzung oder bei einer Modellbildung ist, wo du eigentlich auf einer Vorlesungsebene sein solltest, sondern schon so sehr auf dieser Mikro-Mikro-Ebene, wo du über
das stimmt, spezifische... Ja.
Genau, und ich finde, den Juristen kann man das fragen, aber dass er das dann nicht beantworten kann, war mir ab irgendeinem Punkt schon ziemlich klar. Und dann haben sie halt aber noch zwei Fragen, was ja auch okay ist. Sie meinen es ja auch sicher nicht böse und machen es nicht, um ihn bloßzustellen. Aber ja, schwierig.
Okay. Bietet die Vorlesung denn noch Lösungsansätze an, Julian?
Also dafür haben wir jetzt noch so 5 Minuten. Das ist zwar geil. Es waren die ganze Zeit Probleme, komplexe Unterphänomene. Und dann gab es die Zwischentitelfolie Lösungsansätze. Und er hat gesagt, dafür haben wir jetzt echt nur noch 5 bis 10 Minuten. Wir haben keine Zeit für Lösungen.
Sorry, wir haben so analog gedudelt am Anfang der Vorlesung, wir haben jetzt keine Zeit mehr für Lösungen.
Ja, genau. 1941 ist dann auch bei der ersten Hälfte der einen vielleicht Lösung ist die erste schon rausgegangen, die musste dann wohl los. Das ist auch okay. 4 Minuten zu früh nur, das ist eigentlich wenig.
Lösung braucht man nicht.
Ja, braucht man nicht, das ist jetzt auch Quatsch. Geh mal lieber von Copyright zu Copyleft.
Gib mal lieber die Problemchen.
Weißt du, nee. Copyright, machen wir Copyleft draus. Machen wir alles Open Source, haben wir Copyleft.
Das ganz ist einfach.
Ist ein guter Inhalt, aber ein schlechter Gag. Also der ist, normalerweise kommen die schlechten Wortwitze hier von mir, aber der ist wirklich von den Programmierern. Aber
das ist wirklich so, weil,
aus
ja,
den
genau.
späten 80ern.
Und das Zeichen ist ja auch so, dass
genau.
das umgedrehte C ist.
Das ist Entwicklerhumor.
Ja.
Ah, hat ja einer gedacht, jetzt
aus der tiefsten Java-Hülle.
Wirklich.
Ja, genau. Also die Lösung heißt praktisch eine Public License oder auf Deutsch Jedermann-Lizenz. Sehr geil. Oder auch im Neudeutsch, Neuenglisch auch Creative Commons genannt, also die sogenannten CC-Lizenzen.
Das ist super wichtig. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass er das nicht noch länger erklärt hat, weil eigentlich dieser Part war der super wichtige Part so für diesen ganzen Studiengang, in dem ja diese Veranstaltung stattfand. Also wir haben richtig lange über Definitionen geredet, fand ich. Aber dieser eine Part, wo es um, was hat das denn jetzt eigentlich überhaupt mit DH oder digitale Methodik zu tun, fand ich ein bisschen kurz. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es nicht sonderlich viel mehr zu sagen gibt.
Er hatte da aber ein Schaubild, was echt cool war, was es gut erklärt
stimmt,
hat.
Ja.
Was er da entlang gegangen ist, das fand ich gut. Aber ich bin schon bei dir. Es war sehr viel, wann greift welches Recht und wie speziell und so. Und tatsächlich wäre, glaube ich, der Part, der am Ende kam, für den uns die Zeit weggelaufen ist, auch wegen des analogen Dudelns, der wäre eigentlich richtig interessant geworden.
Für die Lösungsansätze.
Ja, er hat ja sogar 5 Minuten überzogen am Ende, was auch krass ist. Ich habe auch nur selten einen Dozenten gesehen, der seine Vorlesung überzieht.
Du meinst, dass die sonst eher sagen, ja,
die enden pünktlich oder zu früh. Dass jemand freiwillig länger bleibt, ungewöhnlich. Auch auf Studenten- und Dozentenseite.
Was ich bei der Gelegenheit nochmal kurz einwerfen wollte, ist so, wie wir das bei Campus Mainz geregelt haben, dass unsere Bilder, sozusagen alles, was wir herstellen, gilt halt die Lizenz Creative Commons by ND 2.0. Und das ist halt No Derivate und das war?
Keine Veränderung.
Ohne Veränderung.
Genau, ohne Veränderung.
Und?
Das gilt für Bilder mit Corporate Design. Also sozusagen, wenn da unser Corporate Design ist, dann wollen wir halt, jeder kann das nutzen, aber ohne es zu verändern, weil da ist ja unser Corporate Design.
Also euer Logo.
Zum Beispiel Logo.
Oder Schrift.
Genau. Und für alle anderen Bilder gilt halt CC by SA 2.0.
Das ist, wenn man es verändert, dass man es dann auch unter der gleichen Lizenz zur Verfügung stellt. Nee, das war
genau.
SD, oder?
Nee, das war SA, ja.
Ja, SA. Share alike. Okay, und genau. By heißt halt, man muss den Namen nennen und man muss es halt so sozusagen, wir wollen halt, dass das sozusagen, jeder, der es auch nutzt, muss es auch dann so weitergeben, wie er es bekommen hat, dass dann auch andere wiederum die Chance haben, das dann zu nutzen.
Also seine veränderte Form unter der gleichen Lizenz online stellen.
Genau. Mhm.
Ja, cool. Das finde ich gut, das mochte ich auch, den Gedanken.
Also das heißt, wenn ihr mal was nutzen wollt, dann nennt unseren Namen und genau. Nehmt euch, was ihr bekommen könnt.
Wie machen wir das beim Vorlesungspodcast? Genauso, oder?
Ja. Ist da Corporate Design drin?
Klar, das hat wir haben ein Logo.
Ja, dann muss ja unter CC by ND sein.
Ja, komm, macht mit unserem Logo, was ihr wollt. Sag ich ganz ehrlich.
Okay.
Aber dann fragen wir uns doch auch, so gegen Ende der Vorlesung, es gibt ja immer Sachen, die gefallen einem. Es gibt immer Sachen, die gefallen einem nicht so gut. Was war denn heute an der Vorlesung am besten und was war am schlechtesten?
Was ist dein Lachsmiley und was ist dein Weinsmiley?
Ich fange mal mit meinem Lachsmiley. Mein Lachsmiley ist ganz klar das Recht der Mitbestimmung für den Klausurtermin. Ich habe es ja schon gesagt, das ist einfach geil. Das ist cool, dass es auf die Studenten achten, dass es auf einer Ebene kommunizieren. Und das tut keinem weh, das so zu machen. Also es ist auch für den Dozent jetzt nicht schlimmer, ob es in der einen oder in der anderen Woche ist. Und es ist für die Studenten einfach nur cooler. Finde ich sehr gut.
Ja, das fand ich auch sehr gut. Aber ich habe was anderes genommen. Was ich am besten fand, war seine Antwort, wenn zwei Wissenschaftler zu demselben Ergebnis kommen, war die Frage aus dem Publikum einfach nur Plagiat. Ja, ganz einfach, Plagiat.
Und rausschmiss.
Plagiat? Und rausschmiss.
Raus.
Das hat er sehr souverän gemacht, ja, stimmt.
Plagiat. Schön, also das hört man der Uni auch nicht so eloquent. es gibt sogar extra Institut oder sozusagen nicht die Fachbereiche, wie nennt man das? Es gibt halt kleine Gruppen, das ist auch das falsche Wort, irgendwelche Initiativen, die sich damit beschäftigen, dass das durchgesetzt wird, weil es wirklich nicht so selbstverständlich ist, wie man meinen könnte.
Ja.
Dass Plagiate so offen angesprochen werden, dass das dann so benannt wird.
Fandst du auch was am besten, Imelda?
Ich finde es eigentlich auch ganz gut, das Mitspracherecht. Es ist halt ein bisschen kompliziert manchmal, weil irgendjemand hat immer was gegen irgendeinen Termin und da kommt immer was dazwischen, aber das fand ich vor allem im ersten Semester total erleichternd, weil wie gesagt, ich hatte noch, ich sag's jetzt schon zum 10. Mal, noch diese Java-Angleichung, die mich wirklich, so viel Spaß es mir jetzt macht, weil ich die Klausur schon geschrieben habe, war das echt schwer für mich und da musste ich viel lernen und das fand ich auch super. Aber ich find's auch gut, dass tatsächlich Fragen gestellt wurden oder dass es eine Atmosphäre gibt, in der man Fragen stellt. Denn ich finde gerade, wir sind alle Bachelor quasi, frisch in dem Master. Das heißt, wir wollen auch nicht so die Erstis sein. Und ich finde es schon sowieso in diesem Studiengang gehört mega viel Überwindung dazu, Fragen zu stellen, weil man entblößt sich damit quasi so ein bisschen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier höre oder mache oder so und ich möchte es verstehen. Und ich finde, es gibt immer so eine Haltung, ich verstehe schon, gucke ich nachher nach, google ich später oder irgendwie sowas. Und das finde ich gut in der Veranstaltung.
Was ich allerdings nicht gut fand, danke für die gute Überleitung, ist das lange Warten, bis es losgeht. Also diese Trailer-Show vor der Vorlesung, wo sozusagen auch, und dann, es gab ja sogar nochmal so einen eigenen Blog, wo einfach die ganzen Netzwerke vorgestellt wurde.
Ja.
Das ist das weltweite Netzwerk, da sind wir aber nicht Mitglied, weil das zu teuer ist. Und dann gibt's das Netzwerk und dann ganz unten kommt das deutsche Netzwerk und dann irgendwann kommt die Uni Mainz.
Ja.
So, und diese ganzen Netzwerkseiten noch mit Internetseiten und so und Das war ja nur ein Block. Dann gab es ja noch diesen
Veranstaltungen
in den nächsten Tagen Block.
Analoges Dudeln. Es war sehr viel Orga-Kram, bevor Inhalt kam. Und dann hatten wir für den Inhalt nicht genug Zeit. Da muss man vielleicht noch ein bisschen tarieren.
Das 42 Minuten hatte ich mir. Ja, ein bisschen weniger. Wir haben ein bisschen später angefangen.
Aber es ist auch ein bisschen, weil der Studiengang noch so neu ist. Das heißt, vieles ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen und so. Auch wenn es jetzt die vierte... Ist es die vierte? Ja, es ist die vierte Studiengeneration, aber der Studiengang ist immer noch dabei zu wachsen und sich zu verbessern und wir sind halt auch irgendwie noch so ein kleiner Baby-Studiengang zwischen den ganzen Riesenstudiengängen wie Geschichte und Kunstgeschichte und ja.
Meiner am schlechtesten geht's schnell, ihr habt's schon gehört, dieses Logo auf dem Beamer. God damn it, was soll der Mist? Das sieht so kacke aus. Komisches Beamer-Logo, ist da drüber gecroppt, da reinprogrammiert, da schlecht war. Oh, nee.
Das ist einfach so unsinnig. Das ist auch wie über sich jedes Jahr wieder über Vam oder Lebkuchen aufzuregen. Oh, wie früh. Oh, das nervt. Genauso ist, also wie kann man sich nur über dieses Logo aufregen? Das ist doch...
Sowas stört mich. Lebkuchen stört mich auch. Ich hasse Lebkuchen. So, jetzt habe ich es gesagt. Für mich war am schlechtesten war Lebkuchen.
Das ist kein Lebkuchen mehr.
Nee, ich hasse Lebkuchen.
Geschmacklich oder dass es so früh im Supermarkt ist?
Ja, beides. Aber hauptsächlich geschmacklich. Und dann generell, dass es
daraus ergibt sich der
weitere generell, Hass. Dass es irgendwann im Supermarkt ist. Also wenn es, auch wenn es am 24. im Supermarkt wäre, am 24.12. würde ich es hassen, weil ich hasse Lebkuchen. Ich finde, es stinkt. Und es schmeckt auch eklig. Ich
liebe Lebkuchen. Was mit dir?
Ja, also ich würde sagen... Wie findest du Lebkuchen? Ach, wie ich Lebkuchen
finde? Nein, es geht am
schlechtesten. Der Lebkuchen-Cast. nee, an der Vorlesung... Puh, ich fand die Stühle ganz furchtbar. Das ist tatsächlich das Erste, was mir
auffällt. Obwohl sie so bunt waren.
Ja, aber man will ja auch irgendwie manchmal so vorne an der Kante sitzen, so ganz gemütlich, aber die sind so komisch schief gestellt, sodass man immer so nach hinten rutscht und dann so sitzt wie so ein Musterschüler. Und die sind wir ja nicht. Nicht so hundertprozentig.
Auf keinen Fall, das weiß ich weit von mir. Wir sind keine Musterschüler.
Ja, aber die Stühle fand ich ganz furchtbar und dieser Beamer ist halt ein bisschen klein. Also
ich dachte, du sagst
wir sind Logo. Wir sind zwar nicht so ein großer Studiengang, dass uns ein Vorlesungssaal irgendwie zusteht, aber ich fand das hin und wieder auch ein bisschen anstrengend, wenn die Schrift ganz piepsig, ganz winzig ist. Und die war ja irgendwie blau. Durchweg, bis die Folie, auf die erste Folie. Schrift war schwarz,
Kontrast ist nicht so sein Ding.
Genau, naja. Das ist aber auch alles, was mir gerade einfällt.
Ja, ist ja okay. Legitimer Punkt. Ist okay. Kommen wir nun zum Zitat des Tages. Ich fange an, weil wir doch keine Zeit haben und keine Lust. Die Ergebnisse des transformativen Prozesses lassen sich zum Nulltarif hosten, was weltweite Reichweiten ermöglicht.
Wow.
Damit ist sozusagen gemeint, du kannst jetzt deine Meinung, deine Texte, deine Bilder, deine Memes, deine Musik,
urheberrechtlich geschützte Inhalte,
kannst du einfach so auf die Netzwerke laden, ins Internet, in Foren. Bei Google kann man es kostenlos finden. Das kostet sich nichts. Und das hat halt diese weltweite Reichweite und diesen Erfolg ermöglicht. Von diesem Modell auch, dass man alles teilen kann.
Es gibt verschiedene Initiativen, es gibt verschiedene Clubs und mein Zitat des Tages lautet, kann man auch beitreten, kostet dann ein bisschen Geld, deswegen sind wir Mainzer nicht dabei.
Stimmt, den Zusammenhang haben wir gerade eben schon mal gehört.
Ja, du hast es so ein bisschen angeteasert. Ja, das war gut. Cool, wir haben keine Kohle und da stehen wir auch dazu. Fand ich gut.
Was ich mich halt jetzt frage, wer hat genug Kohle?
Nicht die
Frankfurt. Garantiert keine deutschen Unis.
Safe Frankfurt.
Safe Frankfurt.
Wenn ihr in Frankfurt studiert und habt genug Kohle, twittert an uns. @vorlesungspod.
Schreibt uns.
Cast. Podcast oder Pod?
Podcaster.
Nee, der Twitter-Handle.
Vorlesungspodcast.
@vorlesungspod. Vorlesungspod, genau, hab du gesagt.
Ja. Aha, weiß ich doch Bescheid.
Ja, du hast mich selber verwirrt. Worüber ich noch viel mehr Bescheid weiß, sind unsere Top 3 des heutigen Tages. Und heute reden wir über die Top 3 urheberrechtlich viel zu schlecht geschützten Dinge.
Soll ich anfangen mit meinem Platz 3?
Sehr gerne.
Also, und jetzt muss ich ein bisschen auf die Tränendrüse drücken.
Zum ersten Mal heute.
Was viel zu wenig urheberrechtlich geschützt ist, sind die guten Ideen der vielen ehrenamtlichen Initiativen.
Geht wählen.
In Deutschland.
Das ist eine gute Idee.
Da hat man ehrenamtlich eine Idee, baut was Geiles auf und dann wird es einfach von so einem Scheißunternehmen kopiert.
Hat ein Unternehmen schon einen Vorlesungspodcast oder worüber reden wir gerade?
Meeting-Podcast. Ich muss dir da was zeigen.
Oh Gott, echt jetzt? Oh nein, ich möchte das nicht. Na gut, ja, verstehe ich. Das ist auf jeden Fall schäbig. Gut, mein Platz 3 geht ganz schnell, ist was, wo ich mich auch selber immer wieder schuldig mache, aber eigentlich finde ich es nicht gut. Kochrezepte. Dahinter steckt die ganze Frage, ist Kochen Kunst? Und ich sage als großer Shokugeki no Soma, Food Wars Fan, ja.
Shimonoseki?
Shokugeki no Soma.
Okay.
Das ist ein Anime. Imelda weiß, wovon ich rede, nehme ich an. Egal. Als großer Fan sage ich, ja, Kochen ist Kunst. Und Kochrezepte gehören urheberrechtlich geschützt. Wenn ich mir ein geiles Bolognese-Rezept ausdenke, ja, dann möchte ich da auch so ein C in Amerika dran haben.
Da gab es letztes Mal auch die Diskussion. Kochen ist keine Kunst und wird deshalb nicht anerkannt.
Das finde ich blöd.
Also sozusagen Kochen kriegt nicht mal die Chance, eine Schöpfungshöhe zu übersteigen.
Im Prinzip ist chefkoch.de ja das Kino XTO der Kochrezepte. Es geht gar nicht, was sie da machen. Das wissen die da alle noch nicht. Da läuft auch
viel Trash.
Ja, auf Kino XTO lief auch viel Trash. Mhm. Also nicht, dass ich da je gewesen bin, aber habe ich
Trash und die schlechte von Qualität Freunden gehört. Dazu.
Ja, und das ist einfach, da müssen wir mal drüber reden als Gesellschaft.
Das Essen buffert mal wieder nicht.
Daniel, dein Platz 2.
Mein Platz 2 ist mein unveröffentlichter Bestseller in der Nachttischschublade.
Als ob du sowas hättest. Im Leben nicht.
Ja, ich rück auch noch nicht damit raus, weil er noch viel zu schlecht geschützt ist.
Das ergibt Sinn. Halte lieber zurück, bis bessere Zeiten für deinen Bestseller
da sind. Für mein Urheberrecht. Ja, okay, ich muss auf bessere Zeiten hoffen.
Nee, klar, verstehe ich.
Oder Leistungsschutzrecht.
Ich kenne einen sehr guten Verlag, wenn es ein Fachbuch ist.
Ja,
es ist Native Advertising. Ich mache meinen Platz 2, komm.
Ja,
mein Platz 2 sind Memes. Memes sind einfach ganz schlecht geschützt und Memes, ich habe tatsächlich, gibt es so einen YouTuber, der macht, wo sind die Leute aus den Memes heute? Und ey, Memes können Leben zerstören, so, und das ist echt bitter. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen über der echte Gangster, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Was willst du tun? Und auch ich will Unreal Tournament spielen.
Bin ein echter Gangster.
Gleicher Typ, ne? Und das hat den richtig kaputt gemacht. So, das hat ihm sein Leben krass zerstört, weil es halt eine Meme geworden ist.
Nee, ich glaube, jetzt mittlerweile ist er cool damit.
Ja, jetzt ist er fein damit. Der hat jetzt auch einen Kanal und so. Das ist nur eine der vielen Geschichten über Leute aus Memes. Aber der hat richtig lange, also der war suizidal deswegen, ne? Das ist halt auch kein Spaß. Das ist richtig, richtig krass. Und das hat ihn extrem betroffen. Der hat ja auch eigentlich nur einen Charakter gespielt. Also hat sich diese Kunstfigur, den echten Gangster, ausgedacht. Und es ist halt völlig, also damals konnte man es ja auch noch so gar nicht einschätzen, ne? Ist halt völlig außer Kontrolle geraten alles und hat ihn massiv betroffen, und das ist wirklich, wirklich was, wo ich glaube, dass da Schutz irgendwie angebracht wäre, obwohl ich jetzt nicht dafür bin, irgendwie Uploadfilter oder Memes sperren oder sonst was. Ich bin ein großer Meme-Fan, aber es ist trotzdem einfach Fakt, dass die Dinger urheberrechtlich grauenhaft geschützt sind.
Aber verwechselst du da nicht was? Urheberrecht, das schützt ja nicht vor Mobbing.
Ja doch, wenn keiner das einfach teilen würde, weil er sich ans geltende Recht hält, dass du es nicht verwenden darfst mit deinem Profil, mit deinem...
Ja, für den Privatgebrauch. Ja, nee, aber...
Aber meistens sind es ja Bilder, die ein Dritter... Also ein Bild, was zum Beispiel gemacht wird, nehmen wir Scumbag Steve, diesen, ne, den Typen mit der umgedrehten Cappy, der aussieht wie so ein Idiot. Und da wird dann Text draufgesetzt. Das Bild hat irgendwer irgendwann mal gemacht und wer anders hat wahrscheinlich einen Text draufgesetzt. Und dann wurde das zur Meme-Vorlage und so. Und der ist, glaube ich, auch so einer, der krass betroffen davon ist, weil es ja auch eine negative Meme ist. Er ist einfach sauschwer. Ist schlecht geschützt, ist Fakt.
Okay. Ja. Grüße gehen raus.
An Scumbag Steve.
An Scumbag Steve und an das Unreal Tournament Kit. Oder wie heißt der offiziell?
Das weiß ich leider nicht.
Okay. Ja, mein Platz 1, der Urheberrecht über. Oh.
Wie bitte? Urheberrechtlich.
Mein Platz 1, der urheberrechtlich viel zu schlecht geschützten Dinge sind, meine Witze auf Twitter. Und ich wollte euch kurz einen vorlesen, bedient euch ruhig.
Oh, bitte.
Ist sowieso schlecht geschützt. Heute gepostet, schon 2 Likes.
Wow, 2. bin ich einer
davon? Hast du das Neueste von Brexit gehört? Und da antwortet jemand drauf, schaue ich nicht mehr, ab Staffel 7 wurde es nur noch albern.
Okay. Ja, das ist gar nicht so schlecht.
Und dann hat jemand geschrieben, den ich sehr verehre, weil sie hat, ist Mitgründerin von Serienjunkies.de. Sie hat geschrieben, nach dem Showrunner-Wechsel war ich auch raus.
Cool.
Und dann habe ich geschrieben, die Nebencharaktere sind aber sehr gut besetzt. Hashtag Order.
Okay. Okay, wir lesen jetzt einfach da ins Twitter-Feed.
Und das war sehr, also das, ich glaube, ich habe es, okay, ich muss zugeben, ich habe es auch schon von Facebook geklaut.
Hast du? Oh nein!
You're the worst. Das Ding ist, wenn man es einer neuen Öffentlichkeit zugänglich macht.
Auch verboten.
Nee, dann ist es, glaube ich, wieder so halb erlaubt.
Nein!
Doch, was? Wenn man das sozusagen.
Was redest du da?
Eine neuen Öffentlichkeit, die ist ja sowieso nicht. Twitter-Leute, die es sowieso nicht auf Facebook gesehen hätten, wenn man es einer neuen Öffentlichkeit zugänglich macht dadurch, dann ist es wieder so halb erlaubt. Das ist so mein kleines Küchen-Jura-Wissen.
Du hast heute nichts gelernt. Gar nichts. Okay. mein Platz 1 ist rechtlich weniger fragwürdig, aber auch inspiriert von WhatsApp Web Girl, denn WhatsApp Web Girl war auch Zalando Fashion Girl. Sie hat nämlich einen Großteil der Vorlesung damit verbracht, auf Zalando zu shoppen. Und,
das habe ich gesehen. Die Schuhe
waren. Ja, siehst du, die waren ganz nett. Und dann kam mir der Gedanke, dass Looks und Fashion und Kleidung und Schuhdesign auch irgendwie ganz schlecht geschützt sind, beziehungsweise machen alle irgendeinen nach und sehen es nicht ein, das zuzugeben. Ich weiß nicht genau, wie da das Urheberrecht ist, aber guck mal, wie viele gleiche Arten Schuhe es alleine gibt.
Mode?
Ja, überleg mal, so Budapester, die sehen immer gleich aus. Das ist immer der gleiche komische braune Schuh. Das kann doch nicht sein, das hat doch einer erfunden.
Aber Mode wird doch krass kommerzialisiert, das muss man doch schützen können.
Ja,
oder?
Das kann man irgendwie schützen,
du
aber
kannst
dann macht
dir Markensymbole, also so Adi, die drei Adidas-Streifen.
Ja, da macht einer echt, da so wirklich so verschiebt so ein Mühe im Farbcode von dem Braun und dann hat er einen besonders anders braunen Budapester gemacht. Der sieht eins zu eins gleich aus, aber so minimal anders.
Aber der darf keine
das
drei Streifen
cool.
haben.
Oder also hier.
Auch keine Braunstreifen.
Auch sobald irgendein Modetrend rauskommt von teuren Labels, dann machen es die günstigen Labels nach, H&M und Konsorten. Das sieht doch alles dann irgendwann gleich aus. Und dann weißt du nicht mehr, ist mein Pulli von Snipes oder von H&M. Beides, glaube ich, keine guten Marken. Aber weißt du? Ugh. Das ist schlecht geschützt, glaube ich.
Stimmt.
Gefährliches Halbwissen.
Stimmt.
Ja, ich hätte jetzt auch irgendeinen Kunst genannt quasi. Also Künstler im Netz, ich weiß nicht, Comic-Künstler auf Instagram oder so, die. Es gibt auch so einen ganz tollen.
Rute.
Es gibt einen tollen.
Guter Mann.
Wo wir gerade bei Fashion sind, es gibt auf Instagram einen Account, der heißt. Jetzt fällt es wieder. Diet Prada, glaube ich, heißt der. Mhm. Und der, der oder sie. Vergleicht immer quasi neue Fashion-Trends und kann dann genau nennen, wo die schon mal vor 20 Jahren auf dem Laufsteg aufgetaucht sind.
Das ist cool. Aber siehst du, ist blöd. Aber also cool, dass sie es kann. Blöd, dass das so ist. Grüße gehen raus an @dietprada, falls uns zuhört.
Grüße.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch Feedback einzuholen.
Das große Finale. Jetzt darfst du nochmal richtig glänzen und du kannst uns abstrafen.
Für die Leistung hier heute, weil wir wollen uns stetig verbessern. Wir wollen ehrlich wissen, wie war das, was wir heute gemacht haben. Und wir haben uns wie immer für unsere Gästin eine besondere Skala ausgedacht. Imelda, wir stellen jetzt gleich Fragen und wir möchten, dass du uns bewertest. Und zwar gibt es folgende Bewertungseinheiten. Kilobyte, Megabyte, Gigabyte oder Terabyte.
Okay.
Und falls du weißt, was nach Terabyte käme, kannst du das auch benutzen.
Oh mein Gott, okay.
Musst du aber nicht.
Okay.
Quattro Bike?
Universal Bike? Ich weiß auch nicht.
Dann bleib bei denen, die es gibt. Okay, die Fragen, nach denen du bewerten sollst, und bitte denk dran, in Kilo, Mega, Giga oder Terabyte zu antworten. Wie haben Daniel und Julian heute performt?
Kann ich nochmal die Skala sehen?
Ja, es gibt Kilobyte, Megabyte,
Gigabyte und Terabyte.
Entschuldigung, ich musste gerade husten. Wie er performt hat?
Ja.
Gigabyte.
Oh, das ist gut.
Okay, das ist ein Gigabyte.
Weil es war
gigantisch?
Nein, okay.
Es war gigantisch. Sag das ruhig nochmal laut.
Ja, doch, das kann man schon.
Gigantisch.
Schreib das vielleicht mal als iTunes als Review.
Genau, das kannst du uns bei. Es gibt iTunes nicht mehr.
Was?
Das heißt, es ist Apple Podcast. iTunes ist Geschichte.
Oh, oha, was? Okay.
Okay, wir machen weiter. Nicht.
Waren wir lustig genug?
Ja. ja, ihr wart
In der Skala.
Muss ich die Flachwitze auch mit bewerten?
Auf jeden Fall. Bleib bitte in der Skala,
ist wichtig. Du kannst die vielleicht ein Kilobyte für die Flachwitze und für die Kulturwitze ein Terabyte geben.
Vor Kilobyte so kämen ja auch Byte, ne? Das geht auch. Oder Bit ist, glaube ich, ein Byte, oder?
Dann.
Ah, Bits und Bytes, weiß ich auch nicht.
Oh wei, ja, das wäre aber zu klein. Dann sage ich, ach, ist das langweilig, wenn ich jetzt Gigabyte sage.
Nee, ist oder? Okay, muss ja, wie du es fühlst. Ich
meine, es gab ja alles Mögliche.
Du kannst auch 5 Gigabyte sagen.
Okay. Kann man das?
Ah ja, okay.
Dann gebe ich 4,5 Gigabyte.
Wow, das ist eine bessere Festplatte.
Okay. Also 4,5 früher,
in den 90ern.
Heutzutage habe ich ein Micro-SD mit 64 Gigabyte.
Ich habe einen Terabyte gedacht, shit.
Ich habe heute erst mit einer Micro-SD gearbeitet.
Sorry, ich überbewerte uns da. Hast du dich bei uns wohlgefühlt?
Ich meine, ihr seid erfahrener als ich und ich habe viel zugehört. Und wenn ich geredet habe, dann wahrscheinlich Terabyte zu viel.
Sie bewertet sich auch selbst in der Skala.
Ja, sehr gut. Ich habe noch keinen Gast gemacht.
Das ist Next Level.
Nö, ja, ich habe mich mega gut gefühlt. So.
Megabyte?
Megabyte gut gefühlt, okay. Ja, okay.
Hey, die funktioniert, diese Skala.
Das ist eine gute Skala.
Am Ende behalten wir die noch.
Da sind viele gute Wörter drin.
Ja.
Mega.
Außer Giga. Kilo.
Ja, okay, Kilo
ist. Obwohl, ein Kilo, Kilo Freude ist auch gut.
Was wiegt mehr, ein Kilobyte oder ein Kilobit? Hm.
Ein Kilobyte.
Ein Kilo ist ein Kilo.
Gab's genug Kekse?
Ich hatte gar keinen Keks.
Oh fuck.
In der Skala, glaube, in der Skala.
Ich glaube, Daniel hatte alle Kekse.
Hier ist noch ein Keks.
Sorry. Ich glaube auch, Daniel hatte alle Kekse.
Ja, also ich hatte Hunger. Also da gebe ich ein Bit.
So sieht's nämlich mal aus.
Ich hatte nämlich eine Salzstange. So.
Und unsere letzte Frage lautet, würdest du uns deinen Tanten und Cousinen empfehlen?
Ich habe nie so viele Tanten und Cousinen hier.
Wie viel Megabyte an Cousinen hast du denn?
Terabyte an
Cousinen? Gar keine, ehrlich gesagt. Ich werde euch auf jeden Fall meinen Mutterbytes, genau.
Mutterbytes.
Meiner Mutter und meinem Papa empfehlen. Hallo Mama, hallo Papa. Und naja.
Grüße gehen raus an deine Eltern.
Genau.
Grüße, ja. Wenn ihr es jetzt hört.
Hallo Mama, ich bin live. Nee, Quatsch. Wie war die Frage jetzt nochmal? Jetzt habe ich zu viel über Bytes gedacht.
Würdest du uns deinen Cousinen und Tanten empfehlen? Bitte in Byte antworten.
Meine Nicht-Existenten könnten jetzt nicht so viel damit anfangen. Ich würde euch Gigabyte empfehlen.
Geil.
Meinen Eltern und meinen Kommilitonen. Hallo.
Weil die sind so viel wert.
Natürlich.
Genau. Das ist doch ein guter Punkt, um weiterzumachen. Weil ihr könnt uns nämlich auch empfehlen, ihr Zuhörer.
Weil wenn uns jeder irgendwie einem Freund empfehlen würde, dann hätten wir doppelt so viele Hörer wie jetzt. Und das wäre ziemlich nice. Ihr könnt aber auch gerne Kommentare schreiben. Zum Beispiel in die Kommentarspalte unter da, wo ihr das jetzt hört.
Und das ist bei Podij, iTunes.
Gibt's nicht mehr.
Apple Podcast. Müssen wir mal ändern im Skript. Stitcher. Es gibt noch diese andere grüne Plattform.
Nie gehört, Spotify.
Spotify. Genau, aber da kann man, glaube ich, nicht kommentieren. Also man kann auch wirklich nur bei Apple Podcast, glaube ich, kommentieren. Oder bei Podij einfach direkt auf unserer Seite. Da ist auch eine Kommentarfunktion.
Oder ihr ballert an unseren Twitter-Handle @vorlesungspod, wenn ihr Meinungen, Fragen habt, wenn ihr wisst, wann Goethe gelebt hat, all diese Sachen könnt ihr uns schreiben @vorlesungspod auf Twitter.
Da veröffentlichen wir auch unser Gewinnspiel, aber auch auf Campus Mainz werden wir wahrscheinlich ein bisschen was dafür machen auf den Social Media Kanälen.
Genau, also immer auch auf Insta, auf Facebook. Genau. Also abonniert einfach mal Campus Mainz, dann kriegt ihr auch immer alle News zum Vorlesungspodcast. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass wir eure Vorlesungen mal besuchen, dass wir mal mit euch in eine Vorlesung gehen, mit euch drüber quatschen über euer Fach, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an news@campus-mainz.net oder ihr schreibt uns auf den Socials.
Wir sind Digital Humans und deswegen haben wir selber auch Twitter und Instagram, zumindest ich. Ihr könnt mich erreichen unter bocher-daniel auf Twitter und Instagram.
Und ich bin @tankoff2909 und freue mich über eure Kommentare, Abos, Likes, was auch immer.
Wo kann man dich erreichen, Imelda?
Willst du noch was pluggen?
Ich bin auch auf Twitter und ich heiße Mella Lachmar. Juhu!
Yay.
Dann kriege ich 3 Follower mehr.
Vielleicht. Also folgt mal auf alle der Imelda. Ja, und ansonsten sagt uns noch, wofür steht das V.O.R. in dieser Folge?
Könnt ihr machen, aber ich glaube, mittlerweile haben wir es fast überall getilgt wegen SEO.
Ja, schon, aber ihr könnt ja trotzdem sagen, wenn ihr was Schlaues wisst.
Aber wenn ihr was wisst, immer rein in die Kommentare. Wir freuen uns. Wir wissen es selber nicht.
Das war unser Wort zum, was ist heute, Mittwoch. Die Folge erscheint hoffentlich ganz bald.
Und dann könnt ihr uns Hallo sagen und Tschüss sagen.
Wir sind raus. Tschüss, macht bei unserem Gewinnspiel mit.